Genau. Heute sind wir in der Klasse 8 und da geht es darum, wie man Bodhicitta entwickelt. Das letzte Mal in der Klasse 7 hatten wir uns angeschaut, Bodhicitta und seine Vorteile. Und ja, Bodhicitta ist ja der Wunsch, erleuchtet zu werden, also Buddhaschaft zu erreichen zum Wohle aller Lebewesen. Ja, und jetzt machen wir das Mandala am Anfang, genau. Walter, ich hatte dich schon so lange nicht mehr. Hättest du mal Freude dran, das für uns zu sprechen?
Ja, ich hätte Freude.
Schön.
Okay. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandala Kamiriyatayami. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Buddha, Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Dankeschön.
Gerne.
Ja, schauen wir mal weiter auf unserem Weg, wie es da so weitergeht, um dort genau hinzukommen. Einmal die Wiederholung der letzten, also Klasse soll das heißen. Wir wollen jetzt nicht alle Klassen wiederholen. Genau, wir hatten erstmal als erstes erkläre die beiden Bestandteile des Wortes Bodhicitta. Und dann war die Frage, bezieht es sich auf den Geist eines Buddhas? Und ja, die Bestandteile ist Bodhi, ist halt Buddhaschaft und Citta bedeutet Geist. Und ja, es bezieht sich eben nicht auf den Geist eines Buddhas, also eines fertigen Buddhas, sondern auf den Geisteszustand, der die Buddhaschaft erreichen möchte. Also das sollen wir bitte mitnehmen aus der Klasse vertiefend. Dann zweitens, benenne mindestens 6 Vorteile, warum es sich lohnt, den Wunsch nach Erleuchtung zu entwickeln. Und da hatten wir, ja, habe ich hier nochmal die ganzen Bildchen. Also, das erste Bild stand dafür für Allwissenheit. Also, wenn wir Bodhicitta besitzen, diesen Wunsch, Erleuchtung zu erlangen, zum Wohle aller Lebewesen, dann sind deine guten Taten eine Ursache für Allwissenheit. Das ist schon mal ziemlich cool. Dann als zweites. Du bist eine Person, die es wert ist, dass Menschen und Götter sich vor dir verneigen. Dann drittens, du überstrahlst Zuhörer und Alleinverwirklichte. Dann viertens, die allerkleinste gute Tat, die du tust, wird zum Mahayana-Dharma, wenn du Bodhicitta besitzt. Dann Nummer 5, die kleinste Tat ist die Handlung eines Bodhisattva. Also ich habe da die zwei Krieger, also den männlichen Krieger und die weibliche Kriegerin. Bodhisattva ist ja der Krieger. Dann Nummer 6, der Bodhisattva wird von den Buddhas als ihr Sohn oder ihre Tochter erachtet. Dann siebtens, alle Bodhisattvas erachten dich als ihren Bruder oder ihre Schwester. Nummer 8, du bist in das Mahayana eingetreten, hast also die große Kapazität. Das bedeutet, du kannst vielen Lebewesen helfen, unendlich vielen sogar, wenn du das dann am Ziel erreichst. Und wir werden das erreichen. Und dann Nummer 9, wenn du Bodhicitta hast, kannst du in nur einem Leben ein Buddha werden. Also du hast dann eine der wichtigen Voraussetzungen, um Tantra praktizieren zu können. Also das sind erstmal ganz, ganz großartige, coole Dinge, die wir uns einfach hier nochmal vor Augen führen. Das bekommen wir, ja, wenn wir Bodhicitta haben, sozusagen mit im Gepäck, ganz automatisch. Jetzt ist ja die Frage, wie können wir denn jetzt Bodhicitta entwickeln? Jetzt wissen wir, was wir alles für wunderbare, tolle Dinge erreichen können. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Wie können wir das erreichen? Okay. Was können wir tun, um Bodhicitta nutzen zu können oder es zu bekommen? Ich habe das jetzt mal rausgesucht, so wie Geshe-la das gelehrt hat, diesen Teil. Also, wir haben jetzt gehört von all diesen coolen Features, die Bodhicitta beinhaltet. Ja, wir haben die 9 Vorteile gehört, also 9 wirklich coole Resultate, die wir erreichen, wenn wir Bodhicitta verwirklichen. Warum sind die so cool? Wenn man da mal so reinspürt oder in euren Meditationen auch, also was ich da besonders cool finde, du hast einfach diese Möglichkeit, alle Lebewesen auch anzusprechen, ja. Du hast die Möglichkeit zu wissen, was sie wirklich brauchen. Das hatten wir eben auch schon gesagt, durch die Allwissenheit. Du wirst gesehen von allen Lebewesen. Also wenn sie dich nicht sehen können und du keine Aufmerksamkeit erregen kannst, wie sollst du sie lehren irgendwann? Also diese ganzen Dinge, die wir da gesehen haben, helfen uns ja dabei, dass Lebewesen uns sehen können, dass wir ihnen wirklich helfen können, dass die Dinge, die wir tun, also sehr, sehr viel kraftvoller sind, ja, mit Bodhicitta als ohne Bodhicitta. Wir kriegen richtig Wumms rein in allem, was wir tun. Und wir kriegen eine neue Familie, wir kriegen Verstärkung, ja. Also wir haben uns alle zusammen, um uns an Dinge zu erinnern. Und wir haben sogar die Buddhas eben dann auch als Eltern, ja. Und wir haben die anderen Bodhisattvas als Geschwister. Also wir haben einen richtig tollen Verbund, der uns stärkt und uns hilft, weiterzukommen. Also das ist wirklich ziemlich coole Resultate. So, und jetzt haben wir ein Gespür bekommen eben, in was für Bereiche uns dieses große Mitgefühl, eben dieser Wunsch, Erleuchtung zu erlangen, für alle Lebewesen bringen kann. Also was für Möglichkeiten das eröffnet, das haben wir jetzt gelernt in der letzten Klasse. So, und Geshe-la hat das mit einem Auto verglichen, deshalb ist hier dieses schöne Gefährt. Also wir haben alle Details erklärt und gezeigt bekommen von diesem schönen Auto, ja. Also alle Features, ja. Und wir haben auch die ganze Schönheit jetzt schon mal uns anschauen können, ja. So, wir konnten eine Idee davon bekommen und wir konnten schon mal anfangen zu träumen, wie es denn ist, wenn man dieses Bodhicitta hat, ja. Und was es uns dann eben eröffnet an Möglichkeiten. So, und jetzt, klar, jetzt wollen wir das auch haben. Jetzt wollen wir dieses Auto ja auch fahren, ja. Und da sagte Geshe-la so schön in seinem Teaching, da ist jetzt die Frage, also um im Bild des Autos zu bleiben, der Autoverkäufer hat uns jetzt alles gezeigt und wir wollen jetzt wirklich losfahren. Da müssen wir natürlich irgendwann fragen, ja, was kostet das denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt da einsteigen, ja, und losfahren? Was muss ich denn jetzt dafür tun, ja? Und in diesem Fall werden uns jetzt ein paar Schritte gegeben, die wir bitte durchführen sollen. Und dann dürfen wir auch einsteigen. Und die Schritte schauen wir uns dann jetzt mal an. Okay. Ich habe das jetzt aus den Notizen entnommen, also in euren Unterlagen findet ihr auch diese Begriffe und die Beschreibungen in den Notizen. Es gibt 2 Wege, um Bodhicitta zu entwickeln. Der erste ist Dak Shen Nyam Je. Und Dak ist ich oder mich, das Selbst, Shen andere, Nyam gleich und Je austauschen. Und das bedeutet, sich selbst mit anderen gleichsetzen und mit ihnen austauschen. Dies bedeutet, sich um das Wohl anderer mehr zu sorgen als um das eigene Wohl. Das ist eine von Meister Shantideva gelehrte Meditation. Also die Sorge um sich selbst gegen das, was andere glücklich macht, austauschen. Das ist Weg Nummer 1. Und der zweite Weg heißt Gyun Dre Men Nyak Dun. Gyun ist die Ursache, Dre die Wirkung, Nen persönlich, Nyak ist der Ratschlag und Dun ist 7. Und das ist die 7-teilige Unterweisung zur Ursache und Wirkung. Also das sind unsere 2 Wege, um Bodhicitta zu entwickeln. Okay, dann schauen wir mal uns den ersten Weg an. Also hier geht es darum, zu sehen, was die anderen wollen, also was sie sich wünschen. Was braucht jemand andere gerade jetzt, um glücklich zu sein? Was hilft ihm oder ihr jetzt am meisten? Was würde ihm jetzt am meisten Freude machen? Also wir versetzen uns in dieser Übung in die Schuhe von jemand anderem. Das ist der eine Weg. Also du wirst dir bewusst, dass wir alle gleich sind. Wir alle wollen glücklich sein und jeder hat ein Anrecht darauf, auch glücklich zu sein. Ja, und mir fielen da jetzt so zwei Beispiele ein, weil jetzt ja auch, ne, haben wir gerade drüber gesprochen, die Temperaturen steigen, es wird wärmer. Und ich finde das Beispiel mal ganz schön, es ist ein heißer Sommertag, ja, und du und dein Freund oder deine Freundin, ja, ihr habt die Idee, ihr wollt euch jetzt mal ein Eis holen. Was ja immer, also ich liebe Eis, ich finde das immer ganz lecker und freue mich auf sowas. So, und nun ist es ja so, oftmals sind die Eiskugeln ja sehr groß heutzutage, aber es ist dann meistens nur eine Sorte und sie sind auch manchmal recht teuer. So, und du und dein Freund, ihr stellt jetzt fest, ihr habt irgendwie nur Geld gerade für eine Eiskugel. So. Und das heißt, ihr werdet euch diese Eiskugel jetzt teilen. So, dann kommt jetzt natürlich die Frage auf, ja, was bestellen wir denn jetzt für eine Sorte, ja? Also, die Lieblingssorte deines Freundes ist Schokolade und deine ist vielleicht Erdbeere. Was machst du denn jetzt, ja? Und wenn du dich eben mit anderen austauschst, dann diese Übung anwendest, ne? Dann erinnerst du dich, was dein Freund oder deine Freundin für eine Sorte möchtest. Oder du beobachtest sie genau, wo der Blick hingeht. Und dann entscheidest du dich, dass du die Eissorte deines Freundes bestellst. Ja, selbst wenn das gar nicht so sehr dein eigener Geschmack ist. Einfach eben, um deinem Freund oder deiner Freundin diese Freude dann auch zu geben. Oder eine andere Situation, man merkt schon, ich liebe ja Essen. Daniel und ich haben uns schon ausgetauscht. Ich glaube, Daniel, du magst auch so gerne Essen. Das ist also meine Beispiele auch gerne mal mit Essen. Also mein zweites Beispiel ist, stellen wir uns mal vor, ihr seid zum Brunch eingeladen. Das liebe ich, so. Und das fängt ja eigentlich immer so erst um 11 an, so. Und meistens frühstückt man vorher ja nichts, weil man ja dann gut essen möchte, so. Und normalerweise, also wenn man irgendwo hungrig hinkommt und alles ist dann aufgebaut, ja, dann guckt man ja als erstes mal, also ich jedenfalls halte ich Ausschau, was möchte ich denn jetzt als nächstes haben? Ja, ich habe unheimlich Hunger und ich sehe wundervoll leckere Dinge und gucke halt, was möchte ich denn jetzt auf meinem Teller als nächstes haben? Ja, und wie kann ich das jetzt bekommen? So, ja, wenn du dich aber mit anderen austauschst, dann könnte das ganz anders aussehen, die Szene. Dann könnte das so aussehen, dass du erstmal deine Freunde am Tisch beobachtest und guckst, was brauchen die denn jetzt, ja? Wo haben die denn Hunger drauf? Also ihr habt einen großen Tisch und nicht jeder kommt an alles ran, ja? Und du siehst halt, dein Freund, der ganz am Ende sitzt, guckt vielleicht, Mozzarella Tomate ist bei mir meistens bei Brunch dabei, der möchte Mozzarella Tomate, steht aber direkt vor dir, ja? Ich möchte auch Tomate Mozzarella. Aber ich sehe, er möchte es auch, also gebe ich ihm zuerst oder ihr zuerst den Teller und reiche den durch. Also das sind so Möglichkeiten, wo man mal diese Übung wunderbar anwenden kann. Und das macht auch richtig Spaß. Also gerade diese Frühstückssituation, also es ist große Freude, mal die anderen zu beobachten. Und wirklich, man kann das sehen, wo die Augen hinwandern und was sie als nächstes brauchen. Und wenn du dann das gibst, die sind auch wirklich überrascht, die freuen sich so sehr. Es ist so eine Kleinigkeit, es ist so einfach, ja. Es macht Spaß, es ist einfach und es ist einfach, dieses Resultat ist sehr, sehr schön. Also, genau, also das ist eine sehr schöne Übung. So, dann spricht Geschler noch von einer anderen, weitergehenden Stufe dieses Austauschens. Und das ist schon etwas schwerer. Das ist was für Fortgeschrittene, sagt er. So, auf dieser Stufe versetzt du dich in die Person deines Freundes und du fühlst hinein, wie dieser sich von dir behandelt fühlt. Und du schaust dir an, wie dieser Freund sich von dir behandelt fühlt, wenn ihr zusammen seid. Ja, hat er das Gefühl, dass du ihm deine Aufmerksamkeit schenkst, dass du ihn wertschätzt, ja, dass du deine Dankbarkeit ihm entgegenbringst, ja? Oder fühlt er sich von dir auch eher mal übersehen oder nachlässig behandelt und dergleichen? Und Geschler sagt, also diese fortgeschrittene Übung, die kann manchmal auch ein bisschen deprimierend sein. Ja, weil man sich nämlich ertappt und erkennt, dass man manchmal eben ja, gar nicht so achtsam mit seinen Freunden zum Beispiel umgeht. Aber auch das ist mit dem Austausch von sich und anderen auch gemeint. Das ist auch eine Übung, die man mal ausprobieren kann. Also sich in die Schuhe des anderen hineinversetzen, die Welt aus seinen Augen betrachten und darauf achten, was er sich jetzt gerade wünscht oder was er braucht, damit er sich wohlfühlt oder sie. Das ist der erste Weg. Okay, dann der zweite. Das ist jetzt Die siebenteilige Unterweisung zu Ursache und Wirkung. Das ist jetzt der zweite Weg. Und der besteht, wie ja der Titel schon erahnen lässt, aus sieben Schritten. Und eigentlich sind es 7,5 Schritte. Oder man könnte auch sagen, ein Vorschritt. Mit dem Vorschritt fangen wir mal an. Also alles in den Notizen auch, wie gesagt, für euch von den Begriffen nachzulesen. Okay, also. Tong Nyong steht hier mit Unvoreingenommenheit oder Vorlieben und Abneigung ablegen. Und das ist der Vorschritt. Das ist die Vorbereitung, um die anderen 7 Schritte machen zu können. Was heißt das? Also im Grunde geht es dabei darum, Freunden und Feinden gegenüber gleich zu empfinden. So, und das ist natürlich erstmal gar nicht so einfach. Also wie können wir es schaffen, gegenüber Menschen, die uns zum Beispiel eine Art von Schmerz zufügen, zum Beispiel indem sie schlecht über uns sprechen oder uns abschätzig behandeln, wie können wir gegenüber diesen Menschen genauso empfinden wie gegenüber unseren besten Freunden, die uns lieben und stets um unser Wohl besorgt sind und mit denen es sich gut anfühlt, Zeit gemeinsam zu verbringen. Ja, um das tun zu können, gibt es einen wunderbar logischen Weg. Jetzt brauchen wir mal unsere Logik, die wir ja im Buddhismus haben und die ich sehr schätze. So, und dieser Weg führt über die buddhistische Betrachtung, dass jeder von uns bereits unzählige Leben gehabt hat. Und dass wir in all diesen Leben mit anderen bereits unzählige Male in den verschiedensten Beziehungen gestanden haben. Also, unsere besten Freunde aus diesem Leben waren auch schon unzählige Leben lang unsere ärgsten Feinde. Und unsere schlimmsten Feinde aus diesem Leben, also die Menschen, die uns wirklich schaden oder uns ständig auf die Palme bringen, uns unseren Geistesfrieden rauben, ja, diese Menschen, unsere schlimmsten Feinde oder nervigsten Mitmenschen, waren auch bereits unzählige Male unsere besten und liebsten Freunde in unseren unzähligen Leben. Und wenn wir uns dies vergegenwärtigen, dann hilft uns das dabei, die gleiche Haltung sowohl gegenüber unseren Freunden als auch unseren Feinden entwickeln zu können. Und welche Haltung ist das im Endeffekt? Das ist die Haltung, dass wir beiden von Herzen wünschen, dass sie glücklich sein mögen und frei von Leiden. Und dass wir uns entscheiden, genau dafür alles Erdenkliche zu tun. Und das ist natürlich wieder verbunden mit dem Wunsch, Erleuchtung zu erlangen, zum Wohle aller Lebewesen, Betonung auf aller. Ist auch eine ganz, ganz tolle Übung und sehr spannend. Also wenn man sich dabei selber beobachtet, diesen Shift wahrzunehmen, diese kleine Veränderung im Geist, wenn man den das erste Mal sich in den Geist holt, diesen Menschen, diese logische Geschichte durchläuft und sich das vergegenwärtigt und dann diesen kleinen Shift im Gefühl oder in der Wahrnehmung da zu beobachten. Da passiert was. Einfach mal machen und ausprobieren. Okay, das ist also der Vorschritt. Dann geht es weiter mit dem ersten Schritt der 7-Schritt-Unterweisung. Ma und She. Ma als deine Mutter und She sehen. Das bedeutet, sie in allen anderen deine Mutter. Gut. Auch hier geht es wieder um die buddhistische Betrachtungsweise und auch die Logik, dass wir bereits unzählige Leben in unzähligen Körpern hatten. So, für uns Westler ist das in der Regel keine selbstverständliche Sichtweise. Aber mit der Sichtweise von Ursache und Wirkung und mit Logik können wir uns erschließen, dass es genau so sein muss sogar. Also dieses Thema, der Beweis vergangener und zukünftiger Leben, der wird übrigens in Kurs 4 auch nochmal eingehend betrachtet. Also wir reißen das jetzt hier an und das ist ja mit allen Themen so, ihr hört in diesem Kurs unheimlich viel, aber keine Sorge, es wird immer wiederholt in allen Kursen und dann eben in anderen Zusammenhängen manchmal und vertieft. Also das begegnet euch immer wieder und in Kurs 4 geht es eben genau um dieses Thema. Der Beweis vergangener und zukünftiger Leben. So, und hier heute erstmal nur ganz kurz. Also, Marche bedeutet, wenn du in dieses Leben gekommen bist, mit deinem Geist und mit deinem ersten Gedanken in diesem Geist, ja, und das haben wir natürlich alle gehabt. Wir alle können ja denken, wir alle haben irgendwann angefangen, Dinge anders wahrzunehmen. Die Vera kann das momentan wunderbar mit Hype beobachten, ne? Wie das so alles so langsam sich steigert und wo es anfängt, ganz einfach, ja, mit fast so ein bisschen passiv, ne? Vielleicht mal ein kleines Engelslächeln und dann entwickelt sich das, ne? Also, wir alle sind mit einem Geist und mit ersten Gedanken, ja, irgendwas, wo wir das erste Mal Dinge erfasst haben, sind wir alle in dieses Leben gekommen. So, und im Buddhismus ist es so, alles hat eine Ursache. Auch unser erster Gedanke hat natürlich eine Ursache. So, und laut Buddhismus ist die Ursache und das Resultat immer vom selben Material, das hatten wir ja auch schon. Also, im Buddhismus sind Geist und Körper erstmal getrennt. Also Geist und Körper ist erstmal unterschiedliches Material. So. Die sind zwar verbunden, aber es sind unterschiedliche Dinge. Sie beeinflussen sich zwar, weil zum Beispiel, wenn wir Alkohol trinken, das hat ja Einfluss auf unseren Körper, also der Alkoholgehalt in unserem Körper nimmt zu, ja, aber wir merken die Auswirkungen auch in unserem Geist. Der wird dumpf, ja, zum Beispiel. Und deshalb sehen wir, also Körper hat Auswirkungen auch auf unseren Geist. So, und umgekehrt, wenn du zum Beispiel in der Arbeit viel Druck und Stress hast, ja, im Geist, dann kann das auch mal einen Herzinfarkt verursachen. Also wir sehen, sie sind miteinander verbunden, sie bedingen sich auch gegenseitig, dennoch ist es nicht das gleiche Material. So, und die buddhistische Sichtweise auf das Bewusstsein, das wir in diesem Leben haben, auf einen Geist, mit einem ersten Gedanken, ist, dass wir dafür eine vorausgegangene Ursache gleicher Art gehabt haben müssen. Nämlich in diesem Fall auch schon einen vorhergegangenen Gedanken. Denn nichts kommt von nichts. Alles hat eine Ursache. Es ist kein Zufall, sondern alles hat eine Ursache. Auch unser Geist und auch unser Bewusstsein. Und die Ursache für unser Geist ist nicht unser Körper, weil wir haben ja gerade gesagt, das sind unterschiedliche Materialien. So. Und die Ursache für unseren jetzigen Geist und unser jetziges Bewusstsein ist ein vorhergehender Geist, ein vorhergehendes Bewusstsein. Also, wenn wir in diesem Leben einen ersten Gedanken gehabt haben, das haben wir alle, dann bedeutet das, dass wir in unserem vorhergehenden Leben, also dass wir schon ein vorhergehendes Leben gehabt haben müssen und auch davor und davor und davor, weil wir immer davor auch schon einen Gedanken hatten. Das ist immer nicht so ganz einfach auf Anhieb zu verstehen, aber wenn man das mal nochmal in Ruhe durchläuft und sagt, okay, alles hat eine Ursache, auch mein erster Gedanke in diesem Leben hatte eine Ursache. Und das muss ein Gedanke im kurz davor stattgefundenen Leben gewesen sein. Und das hat sich wiederholt und wiederholt und wiederholt. Also aus der Vergangenheit bis heute und wird sich auch in Zukunft immer wiederholen. So, und jetzt kommt die Verbindung zu dieser Mutter-Sicht. Und das bedeutet, wenn wir schon mehrere Leben hatten, dann hatten wir natürlich auch schon mehrere Mütter, logischerweise, weil wir alle werden ja geboren. So. Und das bedeutet, dass wir jetzt langsam die Erkenntnis erlangen, dass ja dann alle Lebewesen um uns herum schon mal unsere Mutter waren, weil wir unendlich viele Leben schon hatten. So, und darum geht es im Marché. Also wir fangen an, das zu verstehen. Und deshalb fangen wir auch an, die Menschen und auch überhaupt, auch wenn man es weitergreifen will, alle Lebewesen um uns herum als unsere Mütter zu begreifen. Das ist nicht sofort mit einem Schnips oder mit einem Knopfdruck oder Schalter umlegen getan. Aber über die Logik kommen wir daran. Also wenn wir ganz langsam, Stück für Stück, die ganze Geschichte verlangsamen und uns das wirklich anschauen, sagen, okay, wir fangen an, wir haben einen ersten Gedanken gehabt und wir kommen darauf, den können wir nur gehabt haben, wenn vorher schon etwas stattgefunden hat, vor diesem Leben. Und dann kommen wir langsam dazu, dass wir verstehen, dass wir natürlich schon unendlich viele Male wiedergeboren wurden. Und irgendjemand muss unsere Mutter gewesen sein. Ist nicht von heute auf morgen, aber so nähert man sich dem an. Und das bedeutet Marché. Wir sehen wirklich, dass jedes Lebewesen bereits irgendwann in unserem unzähligen Leben unsere Mutter war. Punkt 1. Dann geht es weiter zum zweiten Schritt. Drin, drin. Drin ist die Güte und drin ist Erinnern. Dazu habe ich diesen Knoten um den Finger, dass wir uns an etwas erinnern. Also auch, das ist nicht so ganz einfach. Also wir erinnern uns an die Güte unserer Mutter und Mütter. Also, sie hat uns 9 Monate getragen. Ja, sie hat für uns gelitten und ja, sie hat ihre Freiheit für uns gegeben, teilweise eben auch. Vera sieht es jetzt ja, wie zeitaufwendig das ist, wie man im Grunde 100% ständig für dieses kleine Lebewesen da ist. Ja, und ohne unsere Mütter wären wir nicht am Leben. Erstmal wären wir gar nicht geboren worden und zweitens hätten wir keinen einzigen Tag überlebt ohne ihre Fürsorge. So, jetzt ist es so, sagt Geschela, im Westen ist es manchmal so, manche Menschen haben kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Ja, das kann auch mal vorkommen. Aber selbst dann müssen wir anerkennen, dass sie eben ihr Leben riskiert hat, allein durch die Geburt. Das ist einfach nach wie vor nicht ganz ungefährlich. So, sie hat während dieser Geburt sehr große Schmerzen über eine verhältnismäßig lange Zeit durchgestanden. Die wenigsten Kinder kommen ja in 10 Minuten auf die Welt. Das dauert auch gern mal ein paar Stunden oder sogar einen Tag oder anderthalb Tage. So, und Geschela sagt in seiner Unterweisung, wer tut denn schon sowas, ja? Wer nimmt denn schon sowas auf sich? Also eigentlich würde man sagen, das macht ja kein vernünftiger Mensch, aber irgendwie, unsere Mutter hat es halt getan, ja? Er sagt, es kann nur eine Mutter, sowas macht nur eine Mutter, ja? Sie hat sich nicht für eine Abtreibung entschieden, was in unserer Gesellschaft jetzt kein großer Akt mehr wäre heutzutage, ja? Sie hat sich entschieden, uns 9 Monate lang auszutragen. Sie hat uns ihren Körper zur Verfügung gestellt, sie hat alles Beschwerliche dafür auf sich genommen, ne? Und wenn wir das große Glück haben, eben auch noch eine sehr fürsorgliche Mutter gehabt zu haben oder zu haben, dann hat sie sogar während dieser Zeit darauf geachtet, dass sie das ist, was uns gut tut, ja, und dass sie nichts tut, was uns irgendeinen Schaden zufügen könnte. Und das finde ich auch sehr schön. Sie hat im Grunde ihren Körper so behandelt, als wäre es unser. Und auch nach der Geburt hat sie eben alles getan, dass es uns gut ergeht. Sie hat ihren Schlaf geopfert, wenn wir nachts geweint haben. Sie hat uns in den Arm gehalten und geliebkost und uns Geborgenheit gegeben. Also ohne sie hätten wir keinen einzigen Tag überleben können. Sie hat sich um unsere körperliche Hygiene gekümmert und alles getan, dass wir uns gut entwickeln. Körperlich und geistig. Sie hat uns das Laufen beigebracht und das Sprechen. Ja, sie hat viele Jahre ihres Lebens gegeben, um uns zu versorgen. Und bei diesem zweiten Schritt, drin, drin, da nehmen wir uns die Zeit. Ja, und wir gehen mal in dieses Gefühl nochmal hinein, wenn wir das wirklich Schritt für Schritt, uns nochmal anschauen. Nehmen wir uns die Zeit und erinnern uns an diese Güte. Ja, das ist enorm, was diese Mutter dann für uns alles getan hat. Und das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt folgt. Okay, wieder drin ist wieder die Güte und so heißt zurückzahlen. Zahle die Güte deiner Mütter zurück. Also, wenn diese Person mir so viel immer und immer wieder gegeben hat, ihr Leben riskiert hat, um mir mein Leben zu schenken, dann sollte ich zumindest nett zu ihr sein, sagt Geschela. Dann sei doch wenigstens nett, ja? Ich sollte Dankbarkeit zeigen und ich sollte Dankbarkeit auch zurückgeben. Also, die Güte von jemandem zurückzahlen. Einfach was Nettes machen, ja? Einfach mal die Person anlächeln, die euch gerade gegenübersteht. Es gibt niemanden, keinen Menschen, keinen Vogel, nichts, dem wir nicht unsere Dankbarkeit zeigen sollten, ja? Weil jedes Lebewesen bereits unsere Mutter gewesen ist. Sie alle haben dir dein Leben geschenkt. Dann sagt Geschela, manchmal kommen auch Menschen zu Ihnen und sagen, Geschela, warum soll ich denn jetzt denen was zurückgeben? Ich verstehe das nicht. Also wenn deine Theorie stimmt, ja, dann haben sie mich auch, die gleichen Lebewesen, unzählige Male umgebracht, ja, und mir Schmerzen und Schaden zugefügt. Ja. Und dann sagen sie zu Geschela, Geschela, du schaust dir nicht das ganze Bild an, du nimmst dir ja nur den positiven Teil. Ja. Und darauf sagt Geschela, diese Art daran zu gehen, das findet er, ist einfach erstmal eine schlechte Einstellung. Er beschreibt es auch gleich. Also durch diese Betrachtung zu meinen, das wäre genug, ja, um sich zu entscheiden, das Gute, was unsere Mütter für uns getan haben, nicht zurückzugeben. Das ist diese Einstellung dieser Menschen, weil sie sagen, naja, die waren ja auch ganz oft unsere Feinde. Und dann sagt Geschela, guck mal, schau doch mal. Es ist doch so in unserem Leben. Ja? Wir haben alle eine Wahl. Es gibt bei jedem von uns schlechte Dinge in unserem Leben. Und es gibt gute Dinge. Und sagen wir mal, wenn wir in diese Welt kommen, dann steht es so 50-50. 50% gute Dinge, 50% schlechte Dinge. Und ich fand das so süß. Er sagte, wenn wir Mutter Teresa sind, ja, dann steht es vielleicht 51-49. Also dann haben wir vielleicht 1% mehr gute Dinge und 1% weniger. Aber letztendlich ist es gemischt. Keiner von uns ist besser als der andere. Das ist bei jedem von uns so. Wir alle haben im Grunde die gleichen Probleme. Wir haben die gleichen schädlichen Emotionen und wir haben die gleichen Geistesgifte. Weil sonst wären wir ja gar nicht hier. Sonst wären wir ja schon längst woanders. Also, unser Leben ist schwarz-weiß gemischt. Gutes Karma und schlechtes Karma. So, die Hälfte der Dinge in unserem Leben sind schön und die andere Hälfte ist schlecht. So, und er sagt, wir haben jetzt die Wahlmöglichkeit. Ja, wir können uns auf die traurigen oder schrecklichen Dinge fokussieren. Oder auf die guten Dinge. Also, er sagt, also er lebt ja in Amerika und wenn man da in so einem Tankstopp manchmal anhält, es gibt ja manchmal so sehr einsame Gegenden, da sind manchmal auch ziemlich ruppige Menschen und Rocker so anzutreffen. Und er sagt, ja, du kannst in einem amerikanischen Tankstopp einen unheimlichen Typen treffen. Das kann passieren, ja. Und dann denkst du, oh Gott, der will bestimmt irgendwas. Und ja, der hat mich ja auch schon unzähligen Leben umgebracht und ist ganz schlimm. Ist schlimm. Also ich habe jetzt auch irgendwie Sorge, dass der mir nochmal was antut. Also, und ja, es stimmt, der hat auch schon in unzähligen Leben dir auch mal Schaden zugefügt. Das stimmt. Aber wir haben hier eine ganz klare Wahlmöglichkeit. Ja, wollen wir auf die dunkle Seite schauen? Das ist die eine Wahlmöglichkeit. Oder, das sagt Geschler so schön, oder wollen wir Magie in unserem Leben haben? Wollen wir Spaß haben in unserem Leben? Also, ich will Spaß haben, ich will Magie haben und deshalb übe ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich übe, mir die schönen Dinge anzuschauen. Ja? Ich kann mir das ganze Bild anschauen, aber dann gehe ich auf die Seite, wo die Magie ist, ja? Wo die schönen Dinge auf mich warten. So, und er sagt auch, probier das mal aus. Probier diese Schritte einfach mal aus und schau einfach mal, was geschieht. Also sag, ich will dieser Mutter ja all das Gute, das sie für mich getan hat, zurückzahlen. Also diesen ruppigen Kerl im Tankstopp. Und vielleicht sagst du, darf ich dir heute mal deine Kekse bezahlen? Und guck mal, was passiert. Ja. Oder lächel ihn halt mal an. Ja. Oder sag was Nettes. Ja. Geschler erzählt noch von einer anderen Möglichkeit, von der er sagt, dass es sehr viel Spaß macht und dass er das gerne tut. Also zum Beispiel, wenn wir in einem Restaurant sind und wir sehen vielleicht am Nachbartisch eine Familie sitzen und gemeinsam essen, dann könnten wir dem Kellner auch mal sagen, dass wir die Rechnung bezahlen für diese Familie. Und dass der Kellner aber nicht sagen soll, von wem das kommt. Ja? Und wir sollen dann mal schauen, was passiert, inkognito sozusagen. Er sagt, das ist auch eine sehr schöne Übung, die viel Spaß macht. Die habe ich noch nicht praktiziert. Also ich habe gesehen, dass sie praktiziert wurde. Und ich arbeite dran, dass ich auch mal so spontan das übernehmen kann. Aber das sind so, also wir wollen Magie, wir wollen Spaß, wir wollen mal Dinge ausprobieren, ja. Also bezahl die Rechnung still und geheim und hab einfach Spaß dabei, ja. Tu kleine Dinge, um deine Mutter zu ehren, die Güte, die sie dir zuteil werden ließ, zurückzuzahlen. Und er hat auch noch eine Geschichte erzählt, im Eisgeschäft in Japan, hat er wohl von Japaner gehört, der hat halt gesagt, so, wissen Sie was, ich bezahle jetzt für die Person, die hinter mir kommt. Ich mache das jetzt, ne? Eben aus dieser Übung heraus, aus dieser Geisteshaltung heraus. Und dann haben 700 Leute danach genau das Gleiche getan. Also das ist auch total schön, was sowas in Gang setzen kann. Ja, wenn man selber sowas mal erlebt hat, das öffnet ja dann auch das Herz der anderen vielleicht, dass die auch sagen, ach, das mache ich auch mal, das ist ja eine gute Idee, ja, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Also mach einfach kleine Spiele, ja, und hab Spaß. Und er sagt, das ist nicht dumm, ja. Das wird wirklich ganz tiefe, tiefe Samen pflanzen. Und er sagt sogar, sowas kann manchmal sogar besser sein, als sich in seinen Raum zu setzen, zu meditieren und zu überlegen, dass alle meine Mütter waren. Diese Spiele, dieses wirklich im alltäglichen Leben auch mal anzuwenden und Freude dabei zu haben, kann manchmal, sagte er, besser sein, als darüber zu meditieren. Was nicht heißt, dass man die Meditation nie mehr machen soll. Aber wir haben ja die Vorzüge der Meditation beim letzten Mal auch angeschaut. Okay, schauen wir weiter. Nummer 4. Jiong, Jampa. Also Jiong ist wunderbar und Jampa ist die Liebe. Also liebe alle Menschen wie dein eigenes Kind. Lieben heißt, ihnen Glück schenken zu wollen. Du bist quasi besessen davon, sie glücklich zu machen. Auf Sanskrit heißt Jampa Maitri. Und daher kommt auch der Name des Buddhas Maitreya. Den habt ihr vielleicht schon gehört, den Namen. Also es bedeutet eben Liebe. Also dieser Schritt 4 ist Liebe. Und der nächste Schritt 5 ist dann Mitgefühl. Großes Mitgefühl. So, und diese beiden fühlen sich manchmal sehr ähnlich an, aber es gibt einen Unterschied und das schauen wir uns jetzt auch ganz in Ruhe an. Also, diese Art von Liebe ist eine besondere Art der Liebe. Und Geshla beschreibt es so, wie wenn eine Mutter es genießt, zum Beispiel ihrem Kind intensiv zuzuschauen. Also ich erinnere mich auch daran, man ist ganz verzückt, ja, und schaut einfach nur zu, wie ein Kind ja, einen Weg entlang geht und was es alles entdeckt und wie es das hochnimmt und erkundet. Ja. Man ist wirklich total verzückt und es gibt nichts, was du noch wahrnimmst, außer dieses Kind, was jetzt gerade irgendwie diese Erlebnisse hat und du freust dich so, weil du spürst, wie aufregend das und spannend das auch für dieses Kind ist. Und dass es auch voll dabei ist. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Oder wenn man sich an seine Highschool-Liebe erinnert oder die erste große Liebe in der Schule oder so, wo man dann wirklich eine Stunde lang denjenigen angestarrt hat und sagt, oh, der ist so toll, ne? Und alles ist toll und alles ist schön oder sie, ja. Und was weiß ich, die kleinsten Dinge waren halt, also man war ganz verzückt, ja. Also dieses Gefühl ist es, die Augen nicht abwenden zu können, ja, von dieser anderen Person und einfach nur zu schauen, wie großartig diese Person ist. Wie die Person aussieht, ja, auch zum Beispiel. Also alles an ihr. Also zum Beispiel, wenn du diesen Rockertypen im Tankstopp siehst, ja, der vielleicht eigentlich auf den ersten Blick wild aussieht, ja. So, und dann schaust du ihn dir auf diese Art an, wie deine erste, oh, der ist ja auch, hat der hübsche Augen, oh, hat der schöne lange Wimpern oder keine Ahnung. Der hat ja irgendwie eine tolle Jacke an oder so, irgendwas, ja. Aber so schaut man sich die Person an, ja. Wie diese Mutter ihr Kind anschaut und alles an ihm liebt. Ja, der Schritt Nummer 4 und der Schritt Nummer 5 sind unterschiedlich. Also Liebe und Mitgefühl sind unterschiedlich. Und zwar folgendermaßen. Nummer 4, also Liebe, möchte der Person wunderschöne Dinge geben. Also, ich möchte dieser Person ganz wundervolle Dinge geben, zum Beispiel, also einem Kind gibt man gern Fahrrad, ja, oder man gibt mal eine herrliche Süßigkeit, oder man könnte es auch weiterfassen. Also ich wünsche mir, dass diese Person ganz tolles Gehalt bekommt, ja, wenn du jetzt einen Erwachsenen hast, mit dem du diese Übung machst. Ja, ich möchte, dass diese Person einen wunderschönen Partner bekommt, kann man auch machen als Übung. Also du siehst Menschen, und du siehst sie an und du wünschst ihnen schöne, gute Dinge. Und das ist diese Liebe in Schritt 4. Und Geshe-la beschreibt das auch so, also du bist ganz verknallt, ja, in sie, in jeden Menschen. Also das muss man sich erarbeiten, ne? Also das sind halt Übungen. Man muss Schritt für Schritt einfach mal ausprobieren, beobachten und schauen, was mit einem selber passiert und auch was mit den anderen passiert. Dann Schritt Nummer 5. Da hatten wir gerade schon gesagt, jetzt geht es um das Mitgefühl. Also, und zwar das große Mitgefühl. In Sanskrit heißt das Karuna. Und das ist anders als Maitri. Also, in Schritt 4 bei Maitri, bei der Liebe, willst du Menschen gute, schöne Dinge geben. Und mit Karuna willst du ihnen ihre Probleme nehmen. Also, du willst sie von ihren Problemen oder ihren Schmerzen befreien. Und Geshe-la stellt die Frage, welcher dieser beiden kommt zuerst? Das ist übrigens auch eine große Debatte im Buddhismus. Da kann ich doch mal schön euch einmal fragen, habt ihr irgendwie eine Idee, was von denen zuerst kommt? Die Liebe oder das Mitgefühl? Also jemandem schöne Dinge geben wollen oder ihm seine Probleme nehmen wollen? Also ich kann sagen, bei mir ist es immer das Mitgefühl. Also ich nur ganz rein persönlich, also jetzt nicht logisch betrachtet. Ich weiß nur, wie ich selber reagiere und agiere. Und bei mir ist immer als erstes das Mitgefühl. Das kann ich bei mir beobachten. Wenn ihr mal so kurz reinspürt, hättet ihr eine Idee, was bei euch so das Erstgefühl, wäre es eher die Liebe? Gebt ihr lieber oder das ist vielleicht eher Mitgefühl?
Mitgefühl.
Du auch Mitgefühl, ja. Na, wer hat noch ein Gespür, wo er mehr drauf intendiert?
Eindeutig mehr zum Mitgefühl.
Auch, ah, spannend.
Mir geht es auch so, ja.
Ach, okay. Ach, das ist spannend. Das ist bei jedem wirklich ein bisschen anders auch einfach. Ne? Aber bei uns jetzt interessanterweise relativ ähnlich. Ja, hat noch jemand? Also ihr müsst nicht, aber ihr dürft gerne. Das ist ein ganz schönes.
Ich denke, das Mitgefühl baut sich dann auch Liebe auf. Also,
ja, wir gucken uns das gleich nochmal genauer an mit dieser Debatte. Genau, ganz kurz nur, ja. Helga, hast du ein Gespür? Aber ich möchte dich auch, ich muss jetzt nicht so, Gott, mir fällt gerade nichts ein, jetzt bin ich angesprochen. Ganz entspannt. Sprichst du schon? Ich höre dich noch nicht. Du kannst auch sagen, mir fällt es gerade nicht ein.
Doch, ich hatte mich gerade stumm geschaltet. Ich habe den Kurs ja schon mal gemacht. Ich meine, mich zu erinnern, oder muss es ja erstmal definieren. Ne? Was heißt denn das überhaupt? Liebe, was heißt Mitgefühl?
Ja, absolut.
Und wenn Liebe heißt, die Wesen glücklich sehen zu wollen und Mitgefühl heißt Freiheit von Leiden, ne? Mhm. Also sie frei von Leiden zu sehen. Und dann wird, glaube ich, im Buddhismus gesagt, eigentlich kannst du das Letztere nicht tun, bevor du ihnen nicht Glück wünschst, kannst du ihnen erst recht keine Freiheit von Leiden wünschen.
Ja, genau, wir schauen uns das gleich mal an. Das gibt, also wirklich gibt beide Positionen auch einfach. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Hier, es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist einfach ein ganz persönliches Empfinden. Und die Logik, genau, da kommen wir gleich nochmal zu, die hat auch eine Erklärung, die geht genau in die Richtung, genau. Daniel, hast du ein Gespür dafür schon? Hast du darüber schon mal nachgedacht? So, also ist jetzt natürlich viel, ne? Wenn man sagt, Liebe bedeutet, Menschen schöne Dinge geben zu wollen, also Geschenke, was weiß ich, eine schöne Umgebung, also wenn man Freunde gern einlädt zum Essen oder so, ist sicherlich eher so dieses Geben zum Beispiel. Und Mitgefühl ist halt dieses, oh Mensch, der hat Kopfschmerzen, jetzt renne ich aber los und versuche eine Aspirin zu besorgen oder so in die Richtung. Ne? Hast du da schon so ein Gespür? Musst du aber auch nicht. Also fühle ich ganz frei.
Ja, ich habe das Teaching auch schon gehört, aber ich habe das in die andere Richtung in Erinnerung, dass man erstmal, wie auf dem Foto zu sehen ist, erstmal das Wehwehchen wegmacht, bevor man das Eis gibt.
Ja. Also es gibt kein richtig und kein falsch, genau. Es ist nur spannend, mal zu gucken, wo tendiere ich so vielleicht als erstes hin oder öfter hin oder so. Aber letztendlich werden wir sowieso alle hier, die wir hier sind, beides entwickeln und auch beides gleich stark entwickeln. Aber also ich konnte es bei mir einfach mal beobachten, dass ich also sehr stark vom Mitgefühl starte. Und ich habe eben andere gehört, die ganz klar sagen, nein, natürlich, Liebe und geben wollen, das ist das Schönste, was man machen kann. Also wie gesagt, schauen wir uns das mal nochmal an, genau. Also genau, es gibt wirklich eine große Debatte dazu im Buddhismus, ja. Und Geschler erklärt es eben am Beispiel, jetzt Mitgefühl, ein Kind fällt vom Fahrrad, ja, und es schlägt sich das Knie auf und es blutet, ja. Wenn ich jetzt in Liebe handeln würde, also geben möchte, etwas Schönes geben würde, dann würde ich jetzt sofort einen Lolli geben und sagen, hier, hast du einen schönen Lolli, das ist doch schön, ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Er sagt, naja, aber wahrscheinlich küssen wir vielleicht erst den Schmerz weg, ja, oder sagen, oh, halten die Hand auf oder umarmen das Kind. Das finde ich, sieht man super, super schön an diesem Bild zum Beispiel. So, also erst kümmerst du dich um ihre Probleme und dann gibst du was Süßes. Also am Beispiel jetzt vom Fahrrad. So, er sagt, einige Lamas lehren das auch genau andersherum und das ist auch total in Ordnung und alles völlig in Ordnung. So, und er sagte eben auch, was wäre denn ein gutes Argument zu sagen, dass Liebe zuerst kommt? Und da wäre die Antwort, wenn dir diese Person egal wäre, ja, wenn du sie nicht lieben würdest und ihr nicht alles Schönste auf dieser Welt wünschen würdest, ja, was würde es dich dann überhaupt kümmern, dass sie Schmerzen und Probleme hat? Also das wäre ein gutes, logisches Argument. Weil wir das ja auch an unserem persönlichen Empfinden festmachen können. Ne? Genauso sieht es ja aus, ja. Also wenn uns diese Person nicht interessiert, natürlich helfen wir ihr nicht auf oder so. Wir gehen vorbei, ja, und gucken weg in die andere, auf die andere Seite zum Beispiel. Ja, also das ist Mitgefühl. Du möchtest den Schmerz halt nehmen. Das ist Schritt 5. Dann Schritt 6. Also Laxam. Vera, ne, Laxam. Nam Dak. Okay, also Lak ist außergewöhnlich, Sam ist der Geisteszustand, Nam vollständig und Dak ist rein. Ja, und dieser außergewöhnliche Geisteszustand bedeutet, dass du bereit bist, alles zu tun für andere und das auch allein, wenn niemand anderer da ist, der hilft. Also erwarte keine Hilfe. Übernimm du es und genieße es. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, Entschuldigung, Susanne, ich habe dich übersehen. Entschuldigung, bei Mitgefühl und Liebe. Das ist, weil ich da oben nur so einen Streifen habe. Ah, oh, es tut mir leid. Ja, na, ich kann dich ja zum Schluss nochmal fragen, ne? Wenn ich es nicht vergesse. Bereite dich drauf vor. Nee, sag doch mal kurz, hast du dein Gespür für?
Alles gut. Also ich war auch bei Mitgefühl, aber ich dachte auch, du kannst ja eigentlich nur für jemanden Mitgefühl oder dann nur haben, wenn du auch jemand liebst oder also wenn du da eine Zuneigung oder Liebe hast. Ja.
Und ich fand das auch so toll, diesen Kniff, weil wie gesagt, ich agiere sehr stark mit Mitgefühl. Als ich diese logische Erklärung gehört habe, war auf einmal bei mir so innerlich so, also du hast ja schon beides. Also das fand ich so schön, ne? Dass man dann eigentlich dann merkt, eigentlich ist ja schon beides da, weil das eine bedingt auch das andere. Ja. Ja. Das finde ich total schön. Gut. Jetzt also unser Außerentschuldigung, aber wir haben es nachgeholt. Mir ist es gerade noch eingefallen. Es kam so angeflogen. Also, hier haben wir den außergewöhnlichen Geisteszustand. Der ist, dass wir bereit sind, alles für andere zu tun, auch wenn wir es alleine tun müssen und keiner da ist, der uns hilft. Also, übernimm du es und genieße es, sagt Geschler, ja? Er sagt, du bist die Mutter der Familie. Und zwar der Familie aller fühlenden Lebewesen. Und es gibt so viele wunderbare Beispiele, wo Menschen genau das in ganz, ganz alltäglichen Situationen tun. Und ich habe da eine ganz schöne Geschichte von einer Dama-Freundin. Und die hatte erzählt, sie war unterwegs und sie musste die U-Bahn nehmen und sie war auch ein bisschen knapp dran. Und unten, wo man diese Karten zieht, hat sie halt so einen älteren Herrn gesehen, der war wirklich komplett überfordert mit diesem Gerät, ja, mit diesem Automaten. Und sie hat dann gedacht, ja, also der braucht Hilfe, ganz klar. Der ist völlig überfordert und fahrig, so. Und dann sagt sie, aber jetzt kommt gleich meine U-Bahn. Und wenn ich die verpasse, könnte es echt knapp werden mit meinem Termin. Ja, was macht sie? Sie hat sich entschieden, diesen Menschen zu helfen, ja, was ich ganz schön großartig finde. Weil ich weiß, wie das ist, wenn man gerne immer überall pünktlich sein möchte und dann das Gefühl hat, jetzt fährt der Zug davon und das ist nicht mehr machbar. Also sie hat sich wirklich entschieden, diesen Menschen zu helfen. Und das Schöne war, es lief danach alles wie im Flow. Sie hat die nächste U-Bahn bekommen, sie ist noch rechtzeitig gekommen und sie hatte diesen Menschen geholfen. Ja. Aber das sind so kleine, ganz kleine alltägliche Situationen. Was tust du? Ja? Gehst du dran vorbei und sagst, ja, aber mein Termin ist jetzt wichtiger, ja, ich muss halt pünktlich kommen. Ist nicht so einfach immer, also wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber das sind so kleine alltägliche Geschichten. Und ich habe auch noch in Vorbereitung zu diesem Kurs mir noch ein paar YouTube-Videos mal angeschaut und die werde ich euch danach noch mitschicken bei der Zusammenfassung, wo ihr nachher die Unterlagen findet, weil ich finde es großartig, wo man wirklich sieht, wie Menschen einfach mal ebenso im Alltag größere und kleinere Dinge tun. Ich fand das sehr zu Herzen gehend. Und ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen dann, wenn ihr die Unterlagen dann bekommt, die E-Mail und das Herz berühren lassen und eben auch gucken, wo seht ihr das im Alltag? Ja, es gibt ja, wenn man mal die Augen aufmacht, so viele Möglichkeiten. Und wenn es nur ist, jemanden die Kasse, an der Kasse jemanden vorzulassen oder, ich weiß nicht, jemanden was aufzuheben und hinterherzutragen, ja, der es gar nicht gemerkt hat, dass er es verloren hat oder so. Also ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir müssen nur manchmal unser Auge dafür stärken. So, und wir möchten genau diese Person sein, ja. Manchmal können wir uns das erstmal bei anderen abgucken. Also in ganz alltäglichen Situationen. Auch wichtig, sagt Geschela, wenn man Dharma weitergibt, ja, ist eben dieser Geisteszustand auch wichtig. Warum? So im echten Leben, wenn es jetzt mal mit Corona vorbei ist und man eine schöne Sangha hat, dann kommen die Menschen in Räume, dann musst du den Raum organisieren. Ja? Du musst die Unterlagen fertig haben, du hast sie vielleicht ausgedruckt für jeden, hast du vielleicht einen schönen Ordner gepackt. Ja? Du kümmerst dich um den Raum, du kümmerst dich um die Erfrischung, du bezahlst vielleicht auch den Raum sogar. Also es ist auch nicht immer günstig, diese Geist. Also manchmal muss man auch ein bisschen investieren, ja, in andere. Auch wenn du keine Hilfe hast und du machst den Raum auch wieder sauber danach. Also das fand ich sehr anschaulich. Das tust du alles dafür, dass es anderen gut ergeht. Du investierst Zeit und Geld manchmal auch. Also das Gefühl bei Laksam Nam Dak ist, ich bin für andere Menschen da. Ich diene anderen Menschen. Mein Leben ist dafür da, anderen zu helfen, wo ich nur kann. Ich werde für andere Menschen arbeiten. Ich werde tun, was ich kann, damit es ihnen gut geht. Und das tue ich auch, wenn ich ganz alleine bin und wenn mir niemand hilft. Also wir übernehmen die volle Verantwortung dafür, dass es anderen gut ergeht. Und das ist dann die Ursache für echtes Bodhicitta, die direkte Ursache. Ein Mensch, ein anderes Lebewesen braucht deine Hilfe. Zum Beispiel dieser alte Mensch in der U-Bahn, der völlig überfordert ist und dieses Ticket nicht gezogen bekommt. Ja? Und du wartest nicht darauf, dass jemand anderer das übernimmt. Ja? Du tust es in dem Moment. Du weißt, dieses Lebewesen braucht Hilfe und du machst das jetzt. Du übernimmst die Verantwortung dafür. Du tust es einfach jetzt, sofort. Und Gisela sagt noch so schön, ne? Alle Wesen sind unsere Mutter, ja? Und es ist unsere Aufgabe, für sie zu sorgen und zu schauen, dass sie alles haben, was sie brauchen. Ja, wir warten nicht darauf, dass der Cousin kommt, ja, und die Aufgabe übernimmt. Also es ist unsere Mutter und wir sind für sie da. Und wir lassen uns auch nicht entmutigen, wenn die Aufgabe mal schwierig sein könnte, ja, oder auch nicht, wenn wir keinen direkten Dank erfahren. Hat Geschler auch wieder so ein schönes Beispiel, vergleicht das mit einer liebenden Ehefrau, ja, die steht 3 Stunden in der Küche, ja, kocht für ihren Mann ein echt schönes Essen und der kommt abends nach Hause und sagt, das schmeckt mir nicht, ich möchte was anderes. Kann vorkommen. das wäre so eine Möglichkeit, wo man dann anwendet, ich lasse mich nicht entmutigen, ja, ich habe alles gegeben, um diesem Menschen etwas Schönes zu geben und das ist gut so und nur weil ihm das jetzt nicht schmeckt, ist das nicht weniger oder kleiner. Ja? Ich fühle mich noch immer gut dabei, dass ich das getan habe. Ja? Mit dieser schönen Motivation. Also, genau, du gibst, was du geben kannst. Du hilfst, wo du helfen kannst, nach deinen eigenen Möglichkeiten. Das ist mir wichtig, das möchte ich betonen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehe so viele wunderbare Menschen, die so wunderbare, großartige Sachen tun. Denke, oh, das möchte ich auch gern tun können und kann es nicht. Ja? Und dann finde ich die Dinge, die ich tue, viel zu klein. Also das bitte nicht, sondern nach den eigenen Möglichkeiten. Was ihr könnt, macht ihr. Und wenn es eine Kleinigkeit ist, es ist egal. Ihr gebt das, was ihr geben könnt. Und auch nicht unbedingt jetzt mehr. Man sollte nicht mehr geben, als man kann. Aber das, was man kann, sollte man tun. Also Laksam Nam Dak. Und das ist die direkte Ursache für Bodhicitta, weil es ist Schritt 6 und Schritt 7 ist dann Bodhicitta. Also diese Entscheidung, persönliche Verantwortung zu übernehmen, ist eben diese direkte Ursache für Bodhicitta. Und zwar reden wir dann von diesem echten Wunsch, erleuchtet zu werden, ein Buddha zu werden, zum Wohle aller fühlenden Lebewesen. Da hatten wir in der letzten Klasse diese Unterscheidung zwischen dem Sugarcane-Bodhicitta, also diesem Zuckerrohr-Bodhicitta, was zwar sehr süß ist, aber innen drin noch nicht wirklich stark ist. Ein Zuckerrohr ist hohl, ja, das ist süß und es ist auch schon wunderbar, aber es ist noch nicht richtig stark. Wir reden hier für den echten Wunsch, ja, das ist dieser starke Wunsch. Da ist dieser Vorschritt, die Verantwortung zu übernehmen und alles zu tun, was mir möglich ist, ohne dass mir eventuell jemand hilft, zur Not ganz alleine, das ist dieser echte Wunsch. Genau. Und das ist dann dieses Bodhicitta, von dem wir sprechen. So, also wir entscheiden uns, ganz persönliche Verantwortung zu übernehmen für jede unserer Mütter, ja, die jetzt vielleicht unsere Hilfe brauchen, weil sie in Not sind. Und dadurch verstehen wir fangen an zu begreifen, wenn ich das wirklich möchte, ja, denen wirklich helfen möchte, ja, dann muss ich ja ein Buddha werden, ja, um das wirklich tun zu können. Und deshalb ist Laksam Nam Dak die direkte Ursache für wahres Bodhicitta. Also hier in Schritt 6 wirst du dir bewusst, dass du es bist, der anderen helfen musst. So gut es eben geht, mit deinen jetzigen Möglichkeiten. Und weil wir dann eben merken, dass wir da recht begrenzt sind, wie wir es in der letzten Klasse eben auch gesehen haben, also Allwissenheit zum Beispiel schon cooles Feature sozusagen, um wirklich helfen zu können, im richtigen Moment, den richtigen Menschen auf die richtige Art und Weise. Und dann begreifen wir, wir müssen diese Allwissenheit haben, ja. Also wir müssen ein Buddha sein, wir müssen überall im Universum zu allen Lebewesen kommen können, ne? Weil wir das ernst meinen. Wir möchten wirklich allen unseren Müttern helfen. Wir haben das begriffen und wir verpflichten uns, das zu tun. So, das ist Schritt 6. Nun ist es ja so ganz genau wissen wir ja noch nicht, wie wir das anstellen sollen, aber wir haben diesen ganz tiefen Wunsch. Also wir wissen aber, dass wir es tun werden, ja. Vielleicht haben wir noch kein ganz klares Bild vor Augen, wie das dann wirklich aussieht und wie wir das schaffen. Aber wir wissen, wir werden es tun, weil wir uns entschlossen haben dafür. Wir geben alles, was wir können. Die kleinsten Dinge fangen wir mit an, aber wir geben sie. Ja, und Nummer 7 schließlich ist, dass du erkennst eben, wie es dir dann gelingt. Nämlich du verstehst, dass du ein Buddha werden musst, ja, um das wirklich tun zu können. Und deshalb ist Schritt 7 dann das eigentliche Bodhicitta. Das ist dann der Bewusstseinszustand eines Bodhisattva, also der den Wunsch hat, ein Buddha zu sein, um allen Lebewesen helfen zu können, der sich von nichts davon abhalten lässt. Deshalb der Krieger, ja, der kämpft sich dadurch, Stück für Stück. Und wenn er mal stolpert und im Schlamm landet, dann rappelt er sich wieder auf und dann geht es weiter. Das ist eben diese Kriegerhaltung, eine positive Haltung, die weiß, ich gehe da jetzt durch. Ja. Also Schritt Nummer 7 ist das Resultat von Schritt Nummer 6. Also Schritt Nummer 7 ist dann Bodhicitta, dieses kraftvolle Bodhicitta. Und genau, es ist in dieser Reihe der 7 Schritte ist es dann das Endresultat. Und das ist ganz cool immer bei diesen ganzen Schritten. Das hatten wir ja auch schon ganz oft bei diesen schrittweisen Wegen, wie auch der Lamrim, das ist ja ein Stufenweg. Und das Tolle ist, wenn du jede Stufe nimmst, die sind ja gar nicht, die sind ja ziemlich eng beieinander, aber wenn du die eine nach der anderen nimmst, auf der letzten Stufe kriegst du automatisch das Resultat der vorherigen Stufe und diese Stufe ist dann der neue Ausgangspunkt. Und das ist ein ganz spannender Moment. Da kriegst du quasi was zurück und es gibt gleichzeitig die Basis, um noch weiter voranzukommen. Und das finde ich fantastisch an diesen ganzen Wegen und Werkzeugen, die wir halt bekommen, dass sie so ineinander greifen. Und quasi das letzte Stück kriegst du fast geschenkt und das katapultiert dich dann quasi weiter. Also katapultiert, du gehst dann weiter, aber du bist halt dann ein Schritt quasi, es fängt ein neuer Abschnitt an. Und das alles beginnt damit, dass wir jeden als unsere Mutter ansehen können. Dass wir uns daran erinnern, dass sie unsere Mütter sind. Und es beginnt genau mit diesem Gefühl im Herzen. Ja, wie ich schon sagte, alle diese Schritte bauen aufeinander auf. Du kannst die nachfolgende Stufe nicht verwirklichen oder besteigen, wenn du die vorherige nicht verwirklicht hast. Wenn du die Schritte Stück für Stück gehst, ist es ganz einfach, weil du halt schon nur kleine Schritte dazwischen hast. Aber du kannst keine Schritte überspringen, das funktioniert nicht. Und deshalb sind diese Unterweisungen ja so unendlich wertvoll, weil sie uns wirklich jeden Schritt an die Hand geben. Jeden Schritt, wie Geshe-la sagte im Lamrim, ne? Wir müssen gar nicht schlau sein, nur die Gebrauchsanweisung nehmen und Schritt für Schritt. Und dann haben wir danach unser gewünschtes Resultat. Okay. Ach, wir sind ja ganz gut in der Zeit. Was passiert heute? Ich finde, es ist eine sehr, sehr super schöne Klasse. Ich finde die sehr anschaulich und sehr berührend auch. Und weil ich ja die Texte so liebe, gehe ich mit euch jetzt nochmal auf einige Punkte ein, wie das im Text beschrieben ist. Es ist mir wichtig, die Texte finde ich immer wunderbar, aber manchmal sind da so Umschreibungen drin, wo ich gerne einfach mal mit euch gemeinschaftlich drauf gucken möchte, dass wenn ihr es dann lest, dass dann hoffentlich auch der Fluss noch von dieser Unterweisung dann auch drin ist. Also, wie sieht das in unserem Text aus, was wir gerade alles besprochen haben? Auch da können wir rauslesen, mit dem Wunsch nach Erleuchtung wird alles möglich. Ja? Das können wir lesen, da steht, die Vorteile dieses Wunsches nach Erleuchtung für alle Lebewesen werden also in diesen und anderen Werken als endlos beschrieben. So, und warum? Weil wir allen Lebewesen wirklich helfen können. Das Bodhicitta, dieser Wagen, den wir uns am Anfang angeschaut haben, dieser wunderschöne Wagen, mit diesen ganzen tollen Features, der bringt uns genau dahin. Bodhicitta bringt uns zu diesem Zustand, das wirklich tun zu können, allen Lebewesen helfen zu können. So, und wie werden wir ihm helfen? Haben wir auch gerade durchgenommen, indem wir die Verantwortung übernehmen für sie. Und zwar in diesem Fall im Text, der bezieht sich jetzt nochmal auf die Befreiung. Befreiung wovon? Müsste eigentlich bei jedem aufpoppen, Samsara, also der immer wiederkehrende Leidenskreislauf. Ja? Und das lesen wir hier auch. Und so ist hier die große Zahl aller Lebewesen, allesamt unserer Mütter, fortgerissen von den Strömungen der 4 gewaltigen Flüsse, allesamt gewaltiges Leid. Diese Texte sind sehr kraftvoll. Und hier haben wir jetzt nochmal die kraftvolle Sprache. Ja? Und wir haben auch nochmal das Bild, das hatten wir uns ja in der Klasse 1 oder 2 schon angeschaut. Ja? Das ist kraftvoll, was hier stattfindet. Und es ist gewaltig. Und diese dieses Fortgerissenwerden und keinen Einfluss drauf zu haben, ja, so geht uns das allen, wenn wir nicht das Dharma treffen und diese Unterweisung bekommen. Und wir übernehmen die Verantwortung, dass wir unsere Mütter da rausholen, ja, aus diesem Zustand, wo sie keine Entscheidung treffen können, wo sie keinen Einfluss nehmen können, einfach nur fortgerissen werden von den Leiden, die wir uns ja auch schon alle angeschaut haben. Hier werden sie auch nochmal beschrieben, nochmal die gewaltigen Flüsse, die hatten wir ja auch schon ganz am Anfang. Das ist also, da ist noch ein kleiner Rest, den habe ich, glaube ich, nicht weggeweist. Also die gewaltigen Flüsse sind Geburt, Altern, Krankheit und Tod. Entschuldigung, irgendwie habe ich hier ein bisschen was. Ich glaube, das Unwissenheit soll weg. Also später in ihrem Wirken als Ergebnis sind die vier Strömungen der Geburt, des Alterns, der Krankheit und des Todes. Und die Ursachen für diese vier gewaltigen Flüsse-Strömungen, also es ist ein Ergebnis, also im Ergebnis sieht es so aus, wir alle sind in einer Existenz, in der wir Geburt erleben müssen, im Grunde, in dem wir Altern erleben müssen, in dem wir Krankheit erleben müssen, gerade ganz aktuell, und in dem wir alle Tod, das Sterben erleben müssen. Das sind die Ergebnisse. So wird es jetzt stattfinden. Das sind unsere Resultate, denen wir gerade gegenüberstehen und alle unsere Mütter auch. Und die Ursachen für diese Resultate sind, dass wir eben Verlangen hatten nach diesem ganzen Leben und nach den Annehmlichkeiten dieser Leben. Dass wir die Dinge falsch sehen. Also wir packen die verkehrt zusammen. Also wir haben eine falsche Weltsicht, wie die Dinge und wie wir selber überhaupt existieren. Wir glauben nämlich, dass das alles selbst existent existiert. Dann haben wir halt Karma, also diese Kraft der Taten. Das ist auch die Ursache. Also unser Karma ist die Ursache, dass wir eben Geburt, Altern, Krankheit und Tod erleben auch. Und Unwissenheit. Also Unwissenheit heißt, wir haben die Leerheit nicht direkt gesehen. Wir haben es nicht wirklich erfahren. Wir haben es bisher noch nicht gesehen, wie die Dinge wirklich sind. Ja, so steht es dann im Text. Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Also grundsätzlich ist hier aber die Aussage, mit dem Wunsch nach Erleuchtung wird eben alles möglich. Ja? Auch die Befreiung von diesen Flüssen, ja, indem wir natürlich die Ursachen verändern. Logisch. Okay, dann geht der Text noch weiter. Und diese unsere Mütterwesen werden nicht nur von jenen vier großen Flüssen fortgerissen, es ist auch so, als wären ihre Hände und Füße noch zusätzlich gefesselt. Sie sind gekettet, gebunden an ihre eigenen Taten der Vergangenheit, sehr schwer zu lösen. Und wir wollen allen Lebewesen helfen, diese Ketten zu lösen. Ja, also man muss sich das nur vorstellen, du bist auf so einem Fluss, ein reißender Fluss, und du hast auch noch die Hände gekettet. Ja. Also keine sehr günstige Situation. So, ich habe überlegt, ich habe zwei Lesarten für mich da draus. Ich habe mir überlegt, woran sind wir denn gekettet? Ja? Was sind denn diese Ketten? Und zum einen fand ich, man ist ja gekettet an diesen Körper. Also das ist jetzt meine persönliche Lesart. Vielleicht findet ihr auch noch andere da drin für euch. Also ich habe gehört, wir sind gekettet an diesen Körper, der altert und krankt und der stirbt. Und an dem wir ja so hängen. Da haben wir ja Verlangen nach in der Regel. Also wir jetzt vielleicht alle nicht mehr so stark, aber in der Regel, was tun wir alles dafür? Ja? Sport treiben, Fitness treiben, Kosmetikstudio. gesundes Essen ist ja wichtig und schön, aber eben, um auch schön auszusehen. Also was betreiben wir für einen riesen Aufwand, um diesen Körper möglichst lange am Laufen zu halten? Ja? Was auch gut ist mit unserer Motivation. Aber letztendlich verlieren wir ihn ja. Also egal, wie viel Aufwand man treibt, wir werden sterben, er wird altern und so weiter. So, die zweite Lesart fand ich ganz spannend für mich. Eventuell auch gekettet an unsere Gewohnheiten. Ja? Die sind auch sehr schwer zu lösen und umzuwandeln. Also bin ich mir nicht ganz sicher, wie jetzt der Autor das gemeint hat. Ich habe die Lösung da jetzt noch nicht so gefunden oder gehört. Aber auch so, geht an den Text ran. Schaut, was es für euch ist. Was macht für euch Sinn? Ja? Ich finde das sehr kraftvoll, das Bild. Also dass man wirklich weiß, ja, sie sind nicht nur auf diesen Flüssen echt unterwegs, haben keinen Einfluss. Sie haben auch noch die Hände gefesselt. Und ja, das soll ja auch unser Herz erweichen, ja, und berühren, ja, dass wir uns das einfach mal vorstellen. So sieht's aus in unserem Leben und in dem Leben all unserer Mütter. Bei uns jetzt ja schon ein bisschen besser, weil wir ja schon anfangen, die Fesseln zu lösen. Gut, dann geht's noch weiter. Das ist noch immer nicht genug, wie die Situation aussieht, ja. Also, zusätzlich haben wir auch noch eine falsche Auffassung vom Ich. Ja? Da hängen wir besonders dran, an diesem Ich. Also Kerstin an Kerstin. Weiß ich nicht, Evelyn an Evelyn vielleicht. Vielleicht auch nicht so stark, weiß ich nicht. So, und das ist ein Problem, weil das ist im Grunde wie ein Stahlkäfig. Also das alles ist noch nicht alles. Diese reißenden Strömungen sind nicht alles. Die gefesselten Hände sind nicht alles. Jetzt haben wir auch noch, als ob unsere Mütter in Eisen gefesselt wären, das unglaublich schwer zu durchtrennen und unmöglich zu lösen ist. Denn während sie fortgerissen werden, sind sie in einen Stahlkäfig des Festhaltens an einem nicht existierenden Ich auch noch gezwängt. Was das jetzt im Einzelnen nachher ist, dieses Ich, und wo wir da momentan gezwängt sind und uns eigentlich nicht draus bewegen können und wie wir uns daraus befreien, das kommt noch alles. Aber einfach mal dieses Gefühl haben, ja, also in so einem Zustand befinden wir uns, ne? Fortgerissen, keine Einflussmöglichkeiten, Hände sind auch noch gefesselt und wir sind aus unserem kleinen Stahlkäfig, der da durchwuscht. Also so sieht unsere Situation aus und die Situation der anderen. Also jetzt mal zum Vergleich, ja, wie Geshe-la das gelehrt hat und jetzt wie die Texte. Also ich finde das sehr schön, aber sie besprechen die gleichen Themen und wie gesagt, ich liebe diese Texte, weil sie sehr klar sind. Und auch, finde ich, das Herz erweichen und wirklich ins Innerste gehen. Okay, also, jetzt wird es ein bisschen schöner. Also wir haben erstmal die Tatsache des Leidens. Immer wieder unaufhörlich werden sie geboren, ne? Also unsere Mütter, in das Meer des Lebens hinein. Und in diesen Geburten werden sie gequält von den drei Leiden, nämlich den Leid des Leidens. Also das ist eben richtiger Schmerz, also emotionaler Schmerz oder physischer Schmerz. Dann dem Leid der Veränderung, dass wir also all die guten Dinge, die wir zwischendrin erfahren, überhaupt nicht festhalten können. Eben diese Unbeständigkeit des Glücks, ja, und des Glücksgefühls. Und deshalb machen wir das ja auch alles, weil wir wollen ja komplettes Glück, ja, und nicht dieses gemischte Dasein. Also das Leid der Veränderung, ja. Und dann das allgegenwärtige Leid, das ist eben dieses immer wieder geboren werden zu müssen, zu sterben zu müssen, also dass uns alles teilt, was wir alle miteinander teilen. So, und diese Qual nimmt kein Ende, die ist immer da. So, und jetzt wird es ein bisschen schöner, jetzt kommt die Überleitung, also mit Bodhicitta, ja, begebe ich mich auf den Weg, jemand zu werden, der alle Lebewesen aus diesem Leid herausführen kann. Also, das ist unser kleiner, schöner Bodhicitta-Wagen, ja, wo wir jetzt schon wissen, was für coole Features da drin sind. Wenn wir also da einsteigen, dann wissen wir wissen die neuen Resultate, die automatisch dann kommen. Und wir haben ja auch gelernt, Mahayana, ja, das ist der Punkt an der Stirn. Also man hat große Fähigkeit, man hat große Kapazitäten. Das heißt, wir haben ein großes Gefährt, was ja die Übersetzung von Mahayana ist. Und da können wir viele Lebewesen mit rausholen aus dem Leidenskreislauf. Und wenn sie dann befreit sind, kann man sich mal so ein Bild vorstellen, wie sich das für die anfühlt. Und für uns natürlich dann auch. Ja, also auf dem schönen Weg befinden wir uns mittlerweile. Dann spricht der Text auch nochmal von Liebe und Mitgefühl. Er sagt, wir müssen erstmal um überhaupt den Wunsch nach Erleuchtung zu erlangen, musst du zunächst darüber nachsinnen. Und um darüber nachsinnen zu können, musst du zuvor von jemand anderen Lehren dazu erhalten haben. Also das ist eben unser wundervolles Geschenk, was wir von den Buddhas haben und unserer Linie, dass diese wunderbaren Texte, diese Möglichkeit, überhaupt sowas erlangen zu können, uns mitgeteilt wurde und wir sogar die Anweisung also immer wieder erhalten. So, und dann wird eingegangen auf die liebende Güte. Das ist das, was wir gesagt haben. Das ist das fast zwanghafte Verlangen, jedes einzelne Lebewesen möge Glückseligkeit finden. Das ist dieses Geben, ne? Dass man Glück geben möchte. Und Mitgefühl ist das fast zwanghafte Verlangen, jedes einzelne Lebewesen möge frei von Leid sein. Da haben wir nochmal unser Liebe und Mitgefühl im Text. Und ihr lest ja auch die Lektüre nochmal, da könnt ihr nochmal richtig schön entspannt durchgehen und das nochmal auf euch wirken lassen. Ja, dann spricht der Text auch wie die Liebe einer Mutter für ihr Kind. Stell dir vor, wie sich eine Mutter fühlt, deren einziger und geliebter Sohn von einer schweren Krankheit heimgesucht wird. Wo sie auch hingeht, was sie auch tut, sie denkt immerzu daran, wie wundervoll es wäre, wenn sie eine Möglichkeit finden könnte, ihn schnell von seiner Krankheit zu befreien. Und diese Gedanken kommen dieser Mutter in einem stetigen Strom, ohne Unterlass, ganz von selbst, automatisch. Sie kann gar nicht mehr an irgendwas anderes denken. So, sie werden zur Obsession sogar. Also, und wenn wir jedem Lebewesen gegenüber so empfinden, ja, dann können wir sagen, dass wir das große Mitgefühl erlangt haben. Und auch da, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, ich setze mich gerne unter Druck, wenn ich sowas lese und denke, oh Gott, da habe ich ja noch nicht annähernd irgendwie das Gefühl dazu, ja. auch da entspannen, ja. Aber der Punkt ist ja der, irgendwann, wenn wir diese Schritte gehen, irgendwann kommen wir an diesen Punkt, ja. Das wird automatisch passieren, wenn wir diese Übung machen, ja. Und dann werden wir das erkennen, dass wir es haben. Und das finde ich das Spannende. Also nicht dieses unter Druck setzen, oh Gott, das schaffe ich ja nie oder so, sondern einfach sagen, aha, interessant, merke ich mir, dass ich es dann erkenne, wenn es soweit ist. Und ihr werdet das dann erkennen. So, dann sagt der Text auch nochmal etwas zu der persönlichen Verantwortung. Sobald du großes Mitgefühl entwickelt hast, haben wir uns gerade angeschaut, kannst du die außergewöhnliche Form persönlicher Verantwortung entwickeln, bei der du die Last auf dich nimmst, für das Wohl der anderen zu arbeiten. Und der Wunsch nach Erleuchtung zum Wohle jedes Lebewesen resultiert daraus. Also da sehen wir auch nochmal. Erst das Mitgefühl, dann steigen die Möglichkeiten, steigt unsere Kapazität, auch diese Verantwortung dann zu entwickeln. Und dann resultiert schon fast automatisch tatsächlich dann eben dieser Wunsch nach Erleuchtung zum Wohle jedes Lebewesens. So, den Wunsch dann hervorbringen, nochmal eine wunderschöne Textstelle. Und zwar wird hier nochmal so gesagt, wie schön wäre es, ne, wenn sie alle, also diese Lebewesen, wenn sie alle alles Glück und die Ursache allen Glücks finden könnten. Und sich nur zu sagen, ich wünschte, sie könnten es finden und ich werde auch dafür sorgen, dass sie es finden. Das einfach mal praktizieren, einfach mal diesen Text, sich in Ruhe hinsetzen und sich das anhören oder mit eigenen Worten formulieren, da reinfühlen, ja. Und die zweite Variante, wie schön wäre es, wenn sie alle von allem Leid und der Ursache allen Leids befreit wären. Ich wünschte, sie könnten es sein und ich werde dafür sorgen, dass sie es sind. Einfach mal sprechen, lesen und mal schauen, was es in euch macht. Was passiert da drin bei diesen Gedanken? Und der Text sagt auch hier, lasst dir diese zwei Gedankengänge immer wieder durch den Kopf gehen. Meditiere immer und immer über sie. Immer und immer wieder über sie. Dann wirst du das intensive Gefühl von starker, liebender Güte und Mitgefühl erlangen. Einfach ausprobieren. Wie gesagt, einfach die Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt durchgehen. Spielerisch einfach mal alles so ausprobieren, was hier an wunderbaren Angeboten uns gegeben wird. Da auch nochmal der Text, wie alles aufeinander aufbaut. Also die ersten drei der sieben Teile, das sind diese Bilder, die wir hatten. Also jeden als seine Mutter sehen, sich an die Güte der Mütter erinnern und diese Güte zurückzuzahlen. Diese drei Teile sind die Grundlage für großes Mitgefühl. Also wenn wir das praktizieren, kommt das schon wieder automatisch. Einfach nur 1, 2 und 3, kommt 4. So, diese wunderbare Form der liebenden Güte ist ein Resultat dieser drei. So, und deshalb gibt es auch gar keine separate Meditationsanleitung. Man muss jedoch stattdessen über liebende Güte meditieren, wobei du wünschst, dass jedes Lebewesen alle Glückseligkeit erlangen möge. Das sind diese zwei Verse, die wir eben gerade schon auf der Vorseite hatten. Darüber meditiert man, aber der Rest passiert automatisch. Okay. Wie alles aufeinander aufbaut. Also diese liebende Güte, sowie das Mitgefühl und die außerordentliche Form der persönlichen Verantwortung sind alles Ausprägungen einer Haltung des Strebens zum Wohle anderer. Also alle drei zeigen im Grunde diese Haltung schon, die man dann innerlich hat, ja. Nämlich der eigentliche Wunsch nach Erleuchtung ist dann das Ergebnis. Es geht alles auf das eine Ziel zu, auf diesen Wunsch nach Erleuchtung jetzt in diesem Fall. Okay, das ist jetzt ein bisschen umfangreicher, müssen wir gar nicht im Einzelnen. Was da ganz spannend ist, das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen in der Lektüre. Es gibt verschiedene Formen des Wunsches, und zwar 22 Formen, einfach, dass ihr es schon mal gehört habt. Das muss man auch nicht alles wissen. Aber es gibt so ganz wundervolle Umschreibungen auch von diesen inneren Geisteszuständen. Und es ist immer sehr poetisch. Also manchmal wird es mit Erde verglichen, mit Gold, mit dem Neumond, mit Feuer, mit einer Mine und so weiter, einer Edelsteinschatulle. Das verstehen wir jetzt alles im Einzelnen noch nicht. Aber je mehr wir auf diesem Weg fortschreiten, umso mehr werden wir irgendwann verstehen, wieso diese Metaphern so benutzt werden und was das bedeutet. Es ist einfach schön, schon mal so ein bisschen reinzuspüren, dass es ganz verschiedene Ausprägungen haben kann und man sie auf ganz unterschiedliche Art und Weisen auch spüren werden kann. Genau. Hier ist nochmal der Unterschied zwischen Beten und dem Wunsch nach Erleuchtung und der eigentlichen Tat, also dem gelebten Wunsch nach Erleuchtung. Das ist ganz schön. Es wird beschrieben als der Unterschied, wenn man die Absicht hat, an einen Ort zu gelangen. Das ist das Beten. Und dem tatsächlichen Losgehen, es wirklich zu tun. Und mit dem festen Entschluss, das Ziel zu erreichen. Also das ist wieder hier der Bodhisattva, ne? Und selbst wenn da ein Hindernis ist, dann wird drüber gekraxelt, ne? Und wenn man drunter herkriechen muss, dann kriecht man drunter her. Aber man läuft weiter auf diesem Weg. Also das Losgehen, das ist dann also der wirkliche Wunsch, der dann verwirklicht wird. So, und im letzteren Fall geht das über die formellen Gelübde, die Bodhisattva-Gelübde. Genau, und man übt dann seine Tat mit der bewussten Absicht aus, Erleuchtung für alle Lebewesen erreichen zu können. Okay, da ist auch nochmal der Unterschied für den Wunsch zu beten und ihn zu praktizieren. Manchmal glauben Menschen auch, naja, ich rezitiere das ja ständig, ja, ich lese ja laut diese Texte durch und irgendwie denke ich ja auch viel drüber nach, so was kann ich denn alles tun, um ein guter Mensch zu sein und was könnte ich noch tun, um zur Buddhaschaft zu kommen und so. Aber da sagt der Text, im Grunde ist das wiederum nur die Hoffnung. Es ist nur ein Gebet. Es ist noch nicht der tatsächliche Wunsch, weil dann wäre es sehr einfach. Also das ist, also jetzt nicht, dass es unbedingt schwierig sein muss, aber so einfach ist es leider eben nicht. Aber wenn wir diese Schritte machen, also hier steht unten, und so folgerte unser Lama, müssen wir diesen wahren Wunsch erlangen, indem wir unsere Gedanken den oben beschriebenen Trainings unterziehen. Also es ist wirklich, geht, diese Trainings zu durchlaufen. Nicht nur zu sagen, ach ja, das wäre schön. Ja, ich wünsche mir auch, dass ich das mal machen kann, diese Trainings, sondern es tun. Schritt für Schritt, einen nach dem anderen, Stufe für Stufe, in genau dieser Reihenfolge. Nämlich, nimm eine Stufe nach der anderen und wir kommen ans Ziel. Okay. Ja, nochmal ein schöner Abschnitt auch, wie man merken wird, dass man diesen Wunsch dann wirklich hat. Angenommen, eine Mutter sieht, dass ihr geliebtes Kind ausrutscht und in glühende Kohlen fällt und das Feuer seinen Körper verbrennt. Sie kann keine Sekunde zusehen, sondern stürzt natürlich vor, um das Kind wieder rauszuziehen. Und alle lebenden Kreaturen im Universum, all unsere lieben Mütter, brennen eben im Grunde auf diese Art und Weise. Es ist jetzt nochmal ein anderes Bild zu diesen Flüssen und dem Gekettetsein. Es ist einfach nochmal ein anderes Bild, um nochmal spüren zu können, wo es hingeht. So, die brennen also alle auf diese Art und Weise. In dem Fall dann eben untere Bereiche oder Kreislauf des Lebens im Allgemeinen mit all den Leiden. So, und wenn wir das nicht aushalten können, ja, und auch nicht nur eine weitere Sekunde zusehen können, das würden wir auch beim Kind natürlich in so einem Kohlenhaufen nicht können, ja. Wenn wir das verstehen, dass es identisch ist und wenn wir dann wirklich sofort eben Erleuchtung erlangen wollen, um sie eben da rausziehen zu können, ja, dann können wir sagen, dann haben wir den Wunsch nach Erleuchtung. Also so fühlt sich das dann an. Das finde ich immer schön, dass wir diese Stellen bekommen, wo wir das dann hören können, wie das sich, oder ja, lesen können, wie sich es dann anfühlt. Okay, wir haben es fast durch. Also in den Hausaufgaben sollt ihr dann eben nochmal die 7 Stufen einfach nochmal nennen. Genau, beschreibe kurz, warum jede für das Erreichen der nächsten erforderlich ist. Ja, da könnt ihr nochmal ein bisschen reingehen, einfach nochmal sich die vergegenwärtigen und dann mal reinspüren, warum ich das eine zuerst brauche, bevor das nächste möglich ist. Und in der Hausaufgabengruppe könnt ihr es ja auch schön mal besprechen vielleicht, wenn ihr doch mal irgendwie oder euch gegenseitig anrufen und darüber auch nochmal sprechen. Wieso brauche ich Nummer 1, bevor ich Nummer 2 machen kann? Okay, und das war jetzt noch einmal einfach noch das 7. Bild, das passte nicht mehr auf die Seite davor. Okay, dann noch eine zweite Aufgabe bei dieser Hausaufgabengeschichte, und zwar beschreibe die vorbereitende Praxis, die diesen 7 vorangeht. Das war dieses Tongnyon, das hatten wir ein bisschen schon besprochen. Warum ist es so wichtig, dass wir die vorher haben? Das ist halt, wenn wir vorher nicht dieses Gefühl entwickelt haben, dass jeder Mensch und jedes Lebewesen eine gleich gute Behandlung verdient, das Gefühl, dass wir eben wirklich alle gleich sind, keiner schlechter oder besser, und das betrifft zum Beispiel alle Religionen, da ist keine besser oder schlechter. Alle Länder, kein besseres Land, besser oder schlechter. Alle Rassen, alle Männer und alle Frauen, alle netten Menschen und auch alle gemeinen und unfreundlichen Menschen. Also wenn wir nicht verstehen, dass wir alle gleich sind in dem Recht, glücklich sein zu wollen, wenn wir den Punkt nicht hinbekommen, dann können die anderen Punkte der Liste nicht funktionieren. Also arbeiten wir eben erstmal an diesem Punkt. Also immer wieder an diese Vergegenwärtigung, dass alle deine Freunde, alle deine Feinde, alle netten Menschen, die dir begegnen und auch alle unfreundlichen Menschen oder sogar die, die dir Schaden zufügen, es gleichermaßen verdienen, Gutes zu erfahren. Also wir vergegenwärtigen uns, dass jeder Mensch, jedes Lebewesen in diesem Universum schon alles für uns gewesen ist in unseren unzähligen Leben. Unzählige Male bester Freund und auch unzählige Male schlimmster Feind. So, und eine alltägliche Übung, auch dafür, sagt Geshe-la, ist zum Beispiel, wenn du in der Schlange stehst für viele Stunden. Also er stand zum Beispiel mal am Flughafen bei einer Einreise und das ist echt anstrengend und nervig und schwierig und wieder viele Stunden. Und dann eben einfach sich daran erinnern, jeder in dieser Schlange wünscht sich voranzukommen und möglichst bald an der Reihe zu sein. Da sind wir alle gleich. Jeder möchte auch genauso ein Leben, ein glückliches Leben führen. Jeder möchte genug Geld haben. Jeder möchte eine liebevolle Familie haben. Jeder möchte gesund sein. Also es ist nicht in Ordnung, irgendwelche Unterschiede zwischen uns zu machen. Jeder ist gleich, glücklich sein zu wollen. Also sagt er, wir sollen uns dann entspannen, wenn wir in so einer Schlange stehen, 4 Stunden zum Beispiel, dann sollen wir uns einfach entspannen. Wir haben alle das gleiche Recht darauf, möglichst schnell an der Reihe zu sein. Und ja, wir verletzen hin und wieder alle anderen auch, also jeder tut das, wir tun das alle, weil wir versuchen, glücklich zu sein. Und ja, auch andere werden das natürlich mit dir tun, ja, und das kommt eben einfach vor, das ist okay, das kann vorkommen. Ja. Das ist unser Leben hier. So ein Geshe-la erzählt eine schöne Situation, die ich auch nochmal mitteilen möchte. Er hat sich bei seinem Lama mal beschwert, ja, dass ihn jemand anderer verletzt hat. Und ja, er sagt, es gibt so ein Bild, das einige von euch vielleicht auch wirklich kennen, und zwar von einer jungen Frau, die sich aus dem Hochhaus in den Tod gestürzt hat. Also in DCI haben wir das schon ab und zu gesehen in den Unterlagen. Und dabei auf so einem Auto gelandet ist. Ja. Und diese Frau war sofort tot. Und es gibt aber ein Foto von ihr. Und da sieht man diese junge Frau, die sieht wunderschön aus. Und im ersten Moment habe ich auch gedacht, was ist das für ein Bild? Ich dachte, das ist ein Model, ja, was sich da so hingelegt hat und einen schönen Untergrund, irgendwie so fließender Untergrund, so eine schöne Frau irgendwie. Aber es war schon ein bisschen befremdlich. Ich sage, kann es nicht so richtig zuordnen, was ich da eigentlich sehe auf diesem Foto. Ja, und diese Frau hat sich halt umgebracht, war wunderschön, ja, hat sich auf dem Auto runterfallen lassen vom Hochhaus und ja. Die hat sich halt umgebracht und der Lehrer sagte, guck, schau dir jetzt solche Menschen an, die ist schön, ja, die ist jung, ja. Und wenn sich diese Menschen so etwas selbst antun, ja, wenn sie sich selbst so schaden, wie kommst du dann da drauf, dass sie das mit dir nicht machen würden? Ja, das ist mal eine ganz gute Überlegung. Also, weil Geshe-la hat sich echt beschwert und fand das ziemlich doof, dass er so ungerecht behandelt wurde von jemand anderem, ne? Und sein Lehrer sagte eben, wie kommst du da drauf, dass sie dich anders behandeln, als sie dich selber behandeln? Die behandeln sich selber ja schon schlecht, ja. Viele Menschen achten nicht auf eine gesunde Ernährung, bekommen das nicht hin. Viele schaden sich durch Rauchen, durch Alkohol. Ja, sie achten schlecht auf sich, bis sie einen Herzinfarkt bekommen oder Diabetes, ja. Also wenn sie nicht gut zu sich selbst sein können, wie kommst du auf die Idee, dass sie gut zu dir sein könnten? Warum bist du so überrascht davon, ja? Also das finde ich auch nochmal ganz spannend. Und Geshe-la, das ist halt unsere menschliche Natur. Ne? Wir alle versuchen, glücklich zu sein. Ja, manchmal mit weniger geschickten Mitteln und manchmal mit ein bisschen mehr geschickten Mitteln. Aber also wir sind alle gleich, wir versuchen alle glücklich zu sein. Und deshalb sollen wir uns entspannen und eben in diese Übung reingehen. Und die ist halt wichtig, wenn wir es nicht schaffen, zu verstehen, dass jeder Mensch es verdient hat, glücklich zu sein, dann schaffen wir auch die nachfolgenden Übung nicht, diese 7 anderen Schritte. Ja, haben wir es geschafft. Kommt hier noch irgendwie was? Ach so, naja, das hier halt noch, ne? Bitte die Lektüre 8 lesen. Hier steht wieder der 4. Vers, der bei uns ja der 5. ist, weil in der deutschen Übersetzung die Nummern ein bisschen anders davor stehen vor den Versen. Aber das ist der Vers, der als nächstes dran ist. Und dann die Meditationsaufgabe. Also ihr dürft euch richtig schön mit diesen 7 Stufen beschäftigen. Analytisch klingt immer so trocken, aber einfach euch das anschauen, beobachten, was macht es mit euch, die Unterschiede wahrnehmen. Wie reagiert ihr normalerweise? Wie reagiert ihr, wenn ihr diese Übung anwendet? Und dann nimmt die Übung mit in den Alltag, hatten wir letztes Mal auch. Die Meditation ist wichtig, dass ihr es halt verbindet mit eurem Gesamtsystem. Nicht nur hier oben, sondern auch mit dem Herzen und dass es dann auch die Hände tun können oder eben die entsprechenden Handlungen stattfinden können. Dafür brauchen wir die Meditation, uns das da reinzugehen, das immer wieder vor Augen zu führen oder zu spüren zu können, dass wir es dann abrufen können im Alltag. Dafür ist sie da. Also, und da einfach reinzuspüren, sich das anzuschauen, vielleicht auch einfach nur auswendig lernen, je nachdem, wie ihr drauf seid. Ich muss es immer spüren, ich muss mal das Gefühl irgendwie, es muss immer innen drin so ein bisschen Pling machen. Ich weiß jetzt nicht, jemand anderes, ja, für den reicht es vielleicht, dass er sich daran erinnern kann und das anwenden kann, weil er eben einfach die Reihenfolge weiß oder so. Beschäftigt euch auf eure Art und Weise damit. Ja. Also nochmal, dann mache ich nochmal dieses. Na? Dass wir uns erinnern, warum wir das tun. Damit wir uns selbst und alle anderen eben aus dem Leiden befreien können und einen dauerhaften Zustand anhaltenden Glücks erreichen können. Und der auch so bleibt, nämlich eben nicht mehr das Leid der Veränderung. Ja, bevor wir jetzt gleich nochmal die Gebete sprechen, möchte ich ja mal horchen, wie es euch geht mit der heutigen Klasse. Ich kann ja noch mal kurz das hier stoppen, dann sehe ich euch nämlich besser. Sag ich so. Ach, doch nicht. Ach doch, warte, ich kann das hier noch stoppen. Jetzt sehe ich euch alle. Dass ich keine übersehe wie vorhin. Das möchte ich nicht noch mal. So, aber ihr müsst nichts sagen, aber ihr dürft was sagen. Wie geht's euch mit dem, was ihr jetzt so gehört habt heute? Wie fandet ihr denn die Klasse? So vom Inhalt.
Sehr ansprechend. Also was wir schon getan haben, einmal ist jemandem was zu zahlen. Also im Lokal oder auch letztes Jahr, auch das war mit Kirchweih, da waren wir in einer Eisdiele mit der ganzen Familie. Und hinter uns saß eine alte Dame, die hat sich so einen großen Eisbecher bestellt. Und da hat langsam, Harald, sag ich es mal, gesagt, komm, das zahlen wir ihr jetzt. Und dann haben wir erstens einmal von der ganzen Familie das gezahlt und dann von ihr. Ohne dass.
Inkognito, habt ihr es geschafft im Inkognito?
Genau, genau.
Und was, wie ist was
die gesagt? Wir waren dann noch da gesessen und die hat sich so und hat sich dann so umgeguckt. Und es war so süß. Ne?
Ja. Ja, und dann, da ist ja dein Mann auch so ein wundervolles Vorbild.
Ja, einfach ja, diese Spielchen
spielen, ja, mit Freude, diese Spielchen, einfach so ein bisschen experimentieren. Also wie gesagt, wie Geschler sagt, na, wir wollen die Magie in unserem Leben, ja. Dann lass sie uns doch verströmen. Lass uns doch mal einfach ausprobieren. Genau. Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Eben. Ne? Oder dass ich jemanden an der Kasse vorlasse, das mache ich schon länger. Also da bin ich eigentlich schon immer ein wenig großzügig, sage ich aber für mich jetzt.
Ne? Wie ist deine Erfahrung da mit den Reaktionen?
Total freundlich. Also ich merke das auch oft einmal, dass Menschen, die kommen, die stehen dann 3-4 Leute dahinter und haben 2 Trümmer in der Hand. Und vor mir ist aber noch jemand, der schon sehr ungeduldig ist, aber ich lasse trotzdem denjenigen dann vor und sage, komm, ne, 2 Sachen. Ne, ob ich jetzt da 5 Minuten länger warte oder nicht.
Das macht was mit den Menschen. Ne? Und wie du auch sagst, wie diese Frau sich umguckt und so.
Oh, ja.
Was ist denn? Und so. Ich meine, das erlebt, wer macht das schon? Habt ihr sowas, hat euch schon mal jemand, also Habt ihr schon mal jemanden gehabt, der euer Essen im Restaurant genommen hat? Wir wissen nicht, wer es war. Hat das irgendjemand schon mal erlebt? Also ich noch nie. Also außer vielleicht beim Ausführen, ne? So die ersten Dates oder so vielleicht.
Ja, ja.
Aber da weiß man ja, wer es ist und man weiß auch, worum es geht.
Genau.
Man mag sich halt und will sich mehr kommen. Aber sowas, also...
Ja.
Also das geht Essen
mal... Vielleicht nicht, aber Getränk oder so schon, ja.
Ja, ich finde auch das Beispiel, ne, von dem Rocker, ne? Warum nicht auch mal so jemanden, ne? So. Gerade ja, wenn man sagt, oh, der ist mir jetzt ein bisschen komisch oder so. Vielleicht ja. Gerade da auch mal Spielchen spielen.
Ja, ja, da habe ich jetzt keine Probleme damit, weil ich selber so eine Rockerin bin. Also ich wäre auch für Hardrock und so.
Also ich habe gerade gestern oder so eine, wir gucken so gern Modern Family, das ist so eine Serie, weiß nicht, ob die jemand kennt. Und da sind die, ich glaube in Australien oder irgendwie, und die bleiben liegen mit dem Wagen und dann kommt so eine richtige Rockerband da an und dann irgendwie 10 Rocker oder so, sehen echt wilde Kerle und so und dann bleiben die stehen und so, was habt ihr denn hier? Ja, und dann der eine, das sind so ein Pärchen, so ein schwules Pärchen, der eine ist ganz ängstlich und der andere ist immer so ein bisschen so hoch und so. Ja, und dann sagt er, ja, wir sind hier liegen geblieben, schöne Schuhe, ne? Und er reißt schon seine Schuhe von mir und sagt, hier kannst du haben, nee, will ich nicht, wo ich die kaufen kann und so. Ja, und dann kommen sie irgendwann drauf, dass halt sie liegen geblieben sind, aber ihre kleine Tochter auf sie wartet und dann sagen diese bärtigen Männer, nein, also Daddys müssen bei ihrer Tochter sein und dann eskortieren sie sie, ja. Und das ist auch so eine schöne Szene, ja. Da kommen so Rocker an und denken, oh Gott, wir werden ausgeraubt, ja. Okay. Und dann gucken sie sich nachher als entzückend, ja, und helfen ja, ja. Dir, deiner Tochter zu kommen. Und wenn man diesen Moment vielleicht schon vorher hat und sie schon so sehen kann, ne?
Genau, genau, ja. Ich denke auch, dass man, wenn man so schlechte Erfahrungen auch mit so Leuten hatte vielleicht mal oder hört, man hört ja auch viele, ne? Rocker sind oh Gott, bloß nicht, ne? Ja. Auch wie Zigeuner, ich war früher auch mit Zigeunern zusammen, also ich habe da nie schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen bin ich da eigentlich mehr offen.
Ja, dann kannst du die Spielchen ja ganz locker wegspielen.
Einzel- ja.
Genau, sehr schön. Ja, wie ging es den anderen so auch mit der Klasse? Ist das eingängig, nicht so eingängig? Fühlt sich das an? Ja, das glaube ich, kann mir gut vorstellen, das kriege ich hin. Oder, da ist aber noch ein langer Weg. Habt ihr was wiedererkannt? Die Mütter unter uns vielleicht auch, das eine oder andere?
Ich finde, dass also dadurch, dass wir da sind, sind wir, glaube ich, schon eh auf einem guten Weg. Also ich finde das total eingängig und auch eigentlich sinnmachend. Also alles andere, finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Und ich habe jetzt gerade mal so kurz nachgedacht. Ich war früher mal, habe ich einen kennengelernt, der war im Knast und war total nett und habe auch mal mit einem, der mehr oder weniger auf der Straße lebt, auch mal einen getrunken oder so. Und ich glaube, war immer so, dass man, also es gibt selten Menschen, die man nicht irgendwie, die man einfach nicht vollnimmt. Auch ich habe früher viel gejobbt, auch in Fabriken. Dann waren die Menschen auch, sagen wir mal, ein bisschen einfacher gestrickt, aber es waren nicht weniger oder nicht mehr wert wie man selbst. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, dass die halt nur anders sind, aber genauso viel wert und ja.
Schön. Dann hast du ja den Schritt 1 schon und den Schritt 0, der ist ja schon dann drin schon. Dann kannst du ja schon.
Ja, aber es gibt so ein, zwei Sachen, die.
Das sind die Fortgeschrittenen.
Also, ne? Die nicht alle. Ja. Also ich habe so ein paar, so eigentlich eher eine Sache, die mich dann auch triggert oder eine
Person. Ja, so ist das, ne? Die versteckten Buddhas. Wenn man dann so denkt, man ist schon ganz gut, ne? Dann kommen sie und sagen, so, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen ein drauflegen.
Ja, das ist also eine richtige Herausforderung.
Geht noch mal ein bisschen besser, ne? Also nicht, weil es besser sein muss, sondern weil es dann noch tiefer greift, ne? Ja. Die Kraft nachher hat, dich da wirklich bis zum Ziel vorwärts zu bringen. Ja, schön. Wie geht's denn den Männern in der Runde mit den ganzen Mütterngeschichten? Ja. Habt ihr auch eure Kinder?
Wir nennen sie auch. Wir nennen sie auch Mütter, nicht? Also in dem Sinne geht es mir gut, ja. Nein, war sehr inspirierend, finde ich, und eingängig, ja. Schöne Sache.
Ich fand auch das Bild beim Mitgefühl ist ja gerade, ich glaube, es war ein Mann, wenn ich das richtig rausgesucht habe und in Erinnerung habe. Also auch Männer können ja wunderbar ihre Kinder trösten, ne? Und ganz viel Geborgenheit geben und den Schmerz wegküssen.
Ja. Oder wegweinen. Harald ist immer so einer, ja, der weint ja immer. Also wenn wir Filme anschauen, oft einmal, da fängt ja plötzlich das Weinen an, aber so hemmungslos. Und ich sage dann immer, was gibt es jetzt da zu weinen, bitte? Das ist doch ganz normal hier, die Situation.
Ja, aber ne? Das ist echt was ich auch bestätigen kann.
Ja.
Ich konnte vor Jahren besser gucken, ja. Und jetzt, also durch diese Übung, ja, die man durchläuft, ich sitze da und denke, ach du meine Güte, du kannst das nicht mehr halten, es kommt.
Ja, mittlerweile geht es mir auch so, ja.
Ja, also das ist auch so ein ganz, also das ist so ein spannendes Zeichen, was ich auch mal sage, achtet auf die kleinen Veränderungen. Das ist ein sehr interessantes Ding. Filme, die ich vor 2 Jahren angeguckt habe, kein Problem heute. Ich flenne, es geht nicht mehr.
Ja. Ja, so geht es mir auch. Und ich dachte immer, ja, was heult jetzt der schon wieder? Ne?
Das ist ein typisches Zeichen, dass schon ein bisschen im Herzen da einiges angekommen
ist. Ja, ja. Ich bin froh darüber, dass ich weicher werde. Also war ja echt knallhart, kann man schon sagen. Also,
falls ihr im Hintergrund was hört, das sind meine Männer. Morgen wird der Raum von meinem Sohn umgebaut und jetzt sind sie schon am Staubsaugen und Vorbereiten. Ja. Ich finde auch nochmal gerade diese Klasse heute mit der letzten Klasse, also wirklich zu verstehen, dass diese Resultate, die wir uns angeschaut haben, was das wirklich heißt. Also ich finde, das ist auf den ersten Blick nicht so, man denkt, ja toll, allwissend, haben wir auch gesagt, ist eine super Sache, ja. Aber wirklich reinzuspüren, eben wie dieses Auto, ne, wie dieses Gefährt durch diese neuen, also was da möglich wird, dass dich wirklich vorwärts bringt, ne, ganz anders vorwärts bringt, als wenn du zu Fuß, ja, so einen Weg gehst, ja. Du kriegst wirklich schon durch diese neuen Resultate ja ein ganz anderes, wie sagt man, wie heißt das auch beim Auto, Pferdestärken, PS. Genau, da kommt schon ein bisschen anderer Wumms rein, ja, wenn man diese Resultate dann nutzen kann, ja. Alles, was du tust, gibt immer PS obendrauf. Geht schneller, flüssiger, leichter, mit Genuss, also mit so einem Auto, ne, durch die Gegend zu cruisen, ist ja was anderes, als irgendwie mit steinigen Weg zu humpeln, ja, vielleicht. Das ist das Bodhicitta, ja. Das gibt Bums da rein. Jede Tat wird automatisch zu einer Ursache für Mahayana. Dein Gefährt wird größer, du kannst noch mehr einpacken. Ja. Also das fand ich auch so schön, nochmal diese Verbindung zu sehen und auch wie die Klassen so einander wirklich greifen, ne? Und dann halt du wirklich siehst, jetzt habe ich schon das Auto vor mir, jetzt kann ich schon einsteigen, aber nur noch die paar Schritte, dann darf ich schon mal losfahren und kann auch losfahren. Ne? Ja. Ja, schön. Hat jemand irgendwie noch eine Frage? War irgendwas nicht verständlich? Nee, ich finde auch, das ist eine sehr eingängige Klasse, sehr anschaulich. Ich finde eigentlich überhaupt nicht theoretisch. Wie geht es euch nochmal, wenn ihr das im Text lest? Das würde mich nochmal interessieren, weil ich die Texte so sehr liebe. Wenn ihr wie geht es euch mit diesen Texten, wie das darin beschrieben wird? Wenn da noch jemand was sagen würde, das würde mich super interessieren.
Entschuldige.
Ich denke mir nur immer, wenn ich den Text nur alleine hätte, ohne jetzt so das Teaching, dann würde ich den nicht verstehen. Nicht wirklich.
Wollte ich jetzt auch sagen.
Ich glaube, ich hätte das Gefühl, das ist nichts für mich. Also, es ist gerade dieses dann nachher den Text zu lesen, ist ja ganz was anderes. Aber wenn ich das jetzt einfach nur so lesen würde, würde ich sagen, schwierig, da wirklich was rauszuziehen dann.
Ja, ich schätze diese Texte unendlich, aber ich denke auch, die sind so tief, dass wenn man die dann halt so liest, unvorbereitet oder ohne diesen, ne, diese, wie wir jetzt so eine schöne Gruppe haben und so, dass man sie so wenig versteht, dass sie auch so, sie sind ja auch so klar und so, also sie sprechen ja so in einer Tiefe an, das kann auch manchmal echt ein bisschen viel auf Anhieb sein, ne, wenn man da alleine vorsitzt. Und deshalb ist ja so schön, dass wir die ganze Überlieferung haben von all diesen wunderbaren Lehrern, ne, an der Linie.
Also ich bin zum Beispiel gefragt worden, glaube ich, gestern war das, ja genau, ob ich zum Einstieg ein buddhistisches Buch, also was man da zum Einstieg empfehlen kann. Und weil der habe ich das erzählt, dass ich eben hier so mich mit Grundlagen beschäftige und so. Und dann habe ich halt gesagt, oh, das kann ich jetzt eigentlich, da muss ich direkt einmal nachfragen, weil das wüsste ich jetzt so gar nicht. Sage ich, ich kann halt sagen, dass das so schön chronologisch so nacheinander halt so schön aufgebaut ist, sodass man das halt leicht folgen kann. Und ja, also.
Gesagt, das ist ja vielleicht aber auch nochmal eine schöne Idee, dass man überlegt, was wäre so gute Bücher, vielleicht kann man es ja auch gegenseitig nochmal bereichern. Mir fällt das zum Beispiel ein, es gibt ein ganz süßes Buch von GU, der Alltagsbuddhist oder so. Es ist natürlich nicht so tiefgehend und so, aber es sind so es sind alle Grundlagen drin und es ist so niedlich, so ein ganz kleines Buch zum Beispiel.
Das ist schon eine Frau, die sich jetzt so seit ein paar Jahren mit einem Kurs in Wundern beschäftigt. Und also wir haben uns ein bisschen so über ein paar Details halt so unterhalten und dann sagt sie, ja, das ist ja wie in ein Kurs in Wundern und so, also hat sie halt so ein bisschen eine Parallele gefunden. Sage ich, ja, also so ganz grundlegende Dinge im Leben, die findet man offensichtlich ja in anderen Richtungen wieder, weil das einfach so was ganz Grundlegendes halt ist und so. Und das war dann, ja, da kann man, also mal. Aber trotzdem sagt sie jetzt, sie kommt halt da nicht mehr so weiter, ne, mit diesem Ein Kurs in Wundern. Obwohl sie da auch so an so Abenden teilgenommen hat, wo halt dann schon drüber gesprochen wird und auch ein bisschen was erklärt wird und so. Also die sucht eigentlich jetzt so ein bisschen, also ich unterhalte mich jetzt immer mal so ein bisschen mit ihr. Und ich habe auch schon gesagt, sie kann sich das ja mal überlegen. Also jetzt, ich glaube, dass es jetzt vielleicht gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht, so viel Sinn macht, jetzt direkt jetzt einzusteigen, aber ich meine, letztendlich gibt es ja immer wieder.
Ja, das wird immer wieder. Genau. Ja, ich finde auch, also diese Texte, deshalb ist so wichtig, dass man tatsächlich auch mit Menschen zusammenkommt, ja, die einfach ja, das auch schon viele Jahre angewendet haben. Ne? Eine ganz wundervolle Linie. Ne? Über Jahrtausende wurde es weitergegeben. Es wurde immer wirklich nur das weitergegeben, was rauskristallisiert wurde, was funktioniert. Ja? Und deshalb eben diese wunderbaren Debatten. Das wird wirklich ernst genommen. ja, bitte, Daniel.
Ich könnte deiner Freundin empfehlen, als Einstieg ist auch ganz dünn, von Geschela, Der Garten.
Der Garten?
Oh ja, ja. Schöne Idee.
Danke. Das ist super und reißt auch alles schon an.
Ja, schön, so poetisch auch, finde ich. Ne? Das ist so schön geschrieben. Das ist mir auch so gut. Schöner Tipp. Ja, guck, das ist doch mal toll. Wir können uns alle immer gegenseitig wunderbar inspirieren. Ja. Vielen Dank, Daniel. Und wie ging es dir? Du bist jetzt ein bisschen quer eingestiegen, aber du sagst, du hast den Kurs ja auch schon mal gehört oder Teil davon. Ging ganz gut?
Ja. Gut. Super.
Freut mich, ja, ist immer ganz gut. Aber wie gesagt, manchmal ist es auch so viel, es wird ja auch immer wiederholt von Kurs zu Kurs und vertieft. Ja. Nur einmal gehört haben, ist schon mal wichtig. So, ich habe versprochen, vor 9 Uhr, also teile ich nochmal. Jetzt muss ich nochmal wieder hier schauen, meine zwei Bildschirme. Aber ihr seid ja geduldig mit mir. Ihr könnt schon mal die Geduld üben. So, Bildschirm freigeben. Damit. Der Walter auch den Text hat.
Super. Danke. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In unserem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratnamandala Kamilya Tayami. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit vorgebracht werden.
Das in unserer kraftvollen Runde, das ist doch einfach schön. War schon schön potenziert, das ist doch auch schon sehr kraftvoll. So schön mit euch, immer wieder. Ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn wir wieder zusammenkommen. Wir bewegen uns schon auf Klasse 9 zu. Ich weiß noch nicht, wie umfangreich das ist, ob ich das nochmal teile oder nicht. Aber also wenn es so auf Kippe ist, mache ich lieber ein bisschen länger, damit es durch ist. Aber wenn es zu viel ist, muss man lieber nochmal genauer gucken. Wir wollen es ja entspannt. Das ist ja unser Ansatz hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart, euch beteiligt habt und alles auch so, ja, auch teilt miteinander.
Vielen Dank an dich.
Gerne. Ja, vielen lieben Dank.
Danke. Zwei Wochen, ne? Ja. Schönen Feiertag, alle.
Oh ja, genießt es mit euren Lieben. Ja, Daniel, wir sprechen nochmal. Du kannst jederzeit kommen, wie du möchtest. Ich habe dich auf dem Verteiler mit drauf. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ein ganz toller Tipp mit dem Buch, das stimmt. Das ist wunderschön. Ganz schön. Okay, dann bis in zwei Wochen. Vielen
bis
Dank.
Bis in zwei Wochen, ja. Macht's gut. Tschüss. Ja. Tschüss, schöne Zeit.
Ja, ich auch.